yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, nach längerer Zeit sind wir endlich mal wieder zu dritt, haben einen gemeinsamen Termin finden können. Bono und Dennis sind da. Jungs, schön, dass ihr mal wieder hier zusammen beisammen
hallo, hallo.
Und zusammen seid.
Hi, gute Wie.
Ihr Lieben, wir wollen heute wieder querbeet durch die Bereiche allgemein, / Politik, Fußball, Sport, Gaming, Serien, Filme.
Sind das keine Produktionsgeheimnisse mehr?
Kann man das vielleicht ein bisschen zusammenfassen noch unter Popkultur, das Ganze, was wir machen?
Ja. Ich würde sagen, Poppen wird auf jeden Fall stattfinden.
Okay, danke für diesen geistreichen Beitrag, Dennis. Ist immer schön, dich dabei zu haben.
Ist das nicht auch irgendwie ein Stadtteil in Hamburg gewesen?
Poppen?
Boah. Gab's da nicht irgendwie was?
Boah, weiß
meinst
ich nicht. Wenn's den, meinst wenn's
du Poppenbüttel
den
vielleicht? Poppenbüttel gibt's.
Okay, natürlich, ja, das macht es natürlich sehr viel besser, klar. Ne? Wenn man nur ein Büttel dahinterher knallt.
Poppenbüttel.
Safe sagt jeder Poppen. Da sagt niemand, ich komme aus Poppenbüttel.
Ja, dann ich komme aus bist
Poppen
du aber
und
falsch.
Ich fahre wieder nach Poppen.
Poppenbüttel ist hier ziemlich bekannt.
Poppenbüttel. Ja, aber wenn du die Wahl hättest, ob du sagst, ich komme aus Poppenbüttel oder ich komme aus Poppen, was würdest du sagen?
Das ist so selbstverständlich hier, Poppenbüttel, da würde keiner Poppen sagen. Ich habe noch nie jemanden zu Poppenbüttel, hey, lass mal nach Poppen gehen. Ich habe nie gehört in meinem Leben, in meinem ganzen Leben nicht.
Norddeutschland einfach mit dem schlechtesten Marketing.
Oh, jetzt geht das wieder los.
Wenn das nicht genutzt wird, dann kann ich auch nicht helfen.
Ja, ich bin am nächsten Saison HSV-Fan, habe ich mir überlegt, damit ich wenigstens für einen Erstliga-Club bin. Aber darüber
hast du auch schon Trikot bestellt?
Vom HSV?
Ja.
Dieses Jubiläumstrikot, oder?
Wäre eine ganz gute Idee gewesen, um mich damit zu erhängen, vielleicht. Dafür würde ich das nehmen, ja.
Echt, muss manchmal daran denken, dass vielleicht das einzige Mal, dass ich im HSV-Stadion war, ist das letzte Mal, dass Werder erste Liga spielt oder so. Ich könnte heulen.
Ja.
Ich könnte mich den ganzen Tag ritzen. Ganzen Tag.
Naja, noch ist es ja nicht, also wir haben ja keinen großen Abstand. Noch ist ja nicht alles verloren. Ich versuche positiv zu denken, auch wenn ich wenig Hoffnung habe. Und Bono auch keine Sekunde auslässt, mich darauf hinzuweisen, dass wir absteigen werden. Ihr Lieben, wir sind im allgemeinen Bereich und fangen an mit Dingen, die ich noch nie gehört habe, die von Bono eingetragen worden sind. Gibt es politisch etwas, was wir besprechen müssen eigentlich? Also das übliche, irgendwie Trump redet
so viel
Quatsch.
Unsinn passiert, wer will denn darüber noch reden? Ne?
Das ja, jetzt. Das ist wirklich so.
Also
ja.
Wenn ich ganz kurz eine Sache einwerfen wollen dürfte, dann wäre das die Headline, die ich gerade eben bei der New York Times vorgefunden habe. Und zwar ist das ein Artikel, der interessanterweise auch Deutschland eben mit einbezieht. Und zwar geht es darum, dass gerade eben unser aller Kanzler, Gottkanzler, würde ich fast sagen, Friedrich Merz, zu Gast ist in China. So. Und dort eben die amerikanische Presse so ein bisschen darauf hingewiesen hat, Moment mal, die Chinesen und die Deutschen, oder die Chinesen versuchen jetzt gerade sehr aktiv auch die Deutschen auf ihre Seite zu ziehen, als zukünftigen eher so reliable Handelspartner für die Zukunft. Um eben wirklich größere Handelsbeziehungen jetzt mit China einzugehen und die so ein bisschen wegzuziehen eben von Washington und damit den USA. Und dass das zumindest gerade noch nicht so richtig auf große Gegenliebe zumindest von Seiten eben Deutschlands stößt, dieser Vorstoß der Chinesen. Was bei anderen europäischen zumindest irgendwie Köpfen sonst schon ein bisschen besser funktioniert haben soll. Sowas wie Emmanuel Macron oder sowas dann für Frankreich. Die laufen da scheinbar irgendwie ein bisschen offenere Türen ein. Aber das ist ja, zumindest ein relativ interessantes Piece, das darauf verweist, so ja, Friedrich Merz lässt sich wohl da noch nicht so sehr von locken, von dieser Offensive der Chinesen.
Und das findet man dann in den USA. Ein konservativer Politiker hält an seinen alteingesessenen Wegen fest.
So ist es.
Shocking.
Und das überrascht die auch so ein bisschen.
Ja. Die Partei der Ewiggestrigen, ne? Mal gucken, wie da die Zusammensetzungen so in 10, 20 Jahren sind, ne? Ob das ein Auslaufmodell ist, ne? Wird sehr interessant.
Gute Frage, ne?
Das ist eine gute Frage, wenn man sich, ich habe es ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, Dennis, ob du dabei warst, wenn man sich die, jedes Jahr ist ja eine Schülerwahl, ne, da wählen 9- und 10-Klasse an den Schulen und dann gibt es eine Zusammensetzung bundesweit, also ein Wahlergebnis bundesweit und ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal aktiv verfolgt, da haben bundesweit wirklich die Linken gewonnen, ne, und die CDU war abgeschlagen. Ganz interessant, ob das jetzt ein Blick auf die Zukunft zulässt oder ob das ein Blick in die Zukunft ist, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber
ich meine, das war so ungefähr vor 20 Jahren oder so auch so. Also als ich selber noch Schüler war, kann ich mich auch sehr daran erinnern, dass solche Wahlen häufig zu, sagen wir mal, überproportional guten Ergebnissen von linken Parteien geführt haben.
Ja. Okay. Wer war es nochmal? Welcher CDU-Politiker oder was hat gesagt, wenn du Mitte 20 nicht links wählst, hast du keine Herz? Mit Mitte 30 wählst du konservativ, sonst hast du kein Gehirn oder so? Oh, ich weiß nicht mehr.
Irgendwie so ein Spruch, ja.
Oder war das bei Stromberg?
Also fairerweise relativ viele von den Sprüchen von Stromberg lassen sich auch easy einfach auf irgendwie CDU-Politiker
anwenden. Ich finde, es wird Zeit, dieses Verwalten und dieses, wie man es nennt, dieses Konservative, dass wir das hinter uns lassen. Wir brauchen eigentlich in unserem Land, weil wir in vielen Bereichen wirklich den Anschluss verloren haben, mal irgendwie neue Ideen und Leute, die neue Sachen anpacken.
Da rennst du bei mir so offene Türen ein.
Ja, aber das hat ja Habeck, den du so hast und den ich so liebe, hat er versucht und viele neue Sachen irgendwie, hat versucht irgendwie in Deutschland Chipsfabriken zu bauen, unter anderem, damit wir nicht mehr
abhängig sind. Wir haben doch welche, so Crunchips, Funny
Frisch und so. Du weißt, wie ich das meine. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das stagniert jetzt, weil jetzt vor Habeck nicht mehr dahinter sitzt, irgendwie. Keine Ahnung, ist das jetzt im Sand verlaufen? Und ja, wenn die nächste Chip-Krise ist, sind wir auf jeden Fall wieder vorne dabei und haben nichts. Und dann jammern wieder die Auto rum, dass die Zulieferer nicht oder dass die Chips nicht bekommen. Ja, da. Wir sind ein Land und ein Land, das, oder eine Nation, wollte ich sagen, die einfach Veränderungen braucht und neue Ideen, finde ich. Und ich sehe nicht die CDU irgendwie, die nicht nur diese Legislaturperiode aus früher, als sie an der Macht waren, immer nur dafür standen, irgendwie zu verwalten. Alles so wie früher, lassen bloß nichts verändern, ist auch der geringste Aufwand für uns alle. Vetternwirtschaft ohne Ende, so gerade in Bayern. Und bloß nichts verändern. Und Habeck hat es zumindest versucht. Er wurde natürlich immer von der FDP ausgebremst, die gegen alles waren, gegen alles. Und so ein bisschen der Wolf im Schafspelz war. Aber man kann ihm nicht absprechen, dass es versucht hat. Und
welches ich mein, das,
und ja. Spahn hat gestern groß getönt, dass jetzt das Heizungsgesetz wegfallen würde. Und damit wäre die Bevormundung der Grünen endlich zu Ende. Das hat er gestern wirklich getwittert.
Welche Wählergruppe ist denn die größte bei den Wahlen?
Das ist eine gute Frage.
Es sind die Rentner, beziehungsweise es sind die,
sind
die
immer noch die Rentner?
Es sind die Rentner, beziehungsweise die kurz vor Rente sind. Also diese ganze
meinst du jetzt von Altersstruktur her? Und
von der Altersstruktur, sind die Boomer.
Ökonomisch, weil das genau. Wäre, glaube ich, das Interessantere. Aber
genau, aber dementsprechend wird Politik natürlich auch nur für die gemacht, die letzten Endes halt die Wahl entscheiden. Und das sind nun mal nicht die Suppe auslöffeln müssen in 20, 30 also
wenn
die Jahren.
Also wenn wirklich die Gruppe der Rentner die größte ist in Deutschland, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, aber gut, gehen wir mal davon aus, aber wahrscheinlich ist es so, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ist es garantiert so.
Lass es nicht Rentner sein, sondern einfach Boomer, beziehungsweise
halt Leute. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, von 60 plus, nennen wir sie mal so, ja?
Ja, oder 55 plus würde ich da sogar reinnehmen.
Ja, kannst du, bin ich ja auch bald. Aber das ist auch eine Sache, da muss ich mal irgendwie Bono zitieren, beziehungsweise mich bei Bono anschließen, die wir seit 20 Jahren sagen wir, ja, die ganzen irgendwie CDU-Wähler, die Alten, die sterben ja bald alle weg und dann werden die Wahlen anders aussehen, ne? Also ich glaube, dass es in dieser Zielgruppe ziemlich viel Stammwähler der Union gibt. Aber ja, ich glaube, wir unterschätzen das ein bisschen.
Also
kann man das nicht rauskriegen? Warte mal.
Ja, das kannst du nachgucken.
Was genau unterschätze ich denn?
Also es ist nun mal so, dass der Anteil von Menschen, die ein Interesse daran haben, dass der Weg weitergeht, wie er immer geht und jeder möchte seine Rente haben, ne, bla 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 bla, die wählen natürlich so, dass der Status quo erhalten bleibt. Und wenn du was optimieren willst, beziehungsweise an die Zukunft gerichtet, dann wirst du ganz schwer Leute davon überzeugen, die halt kurz davor sind, ihren Reward zu earnen, so, ne, oder beziehungsweise zu claimen. Die wirst du nicht davon überzeugt bekommen.
Nee, sowieso nicht. Aber wir, also wir sind in so vielen Sachen, in so vielen Bereichen abgehängt. Und das Problem ist halt einfach, dass wir das gar nicht selber erkennen. Ne? So wie der Spahn gestern schreibt, irgendwie, das Heizungsgesetz ist jetzt endlich vorbei. Die Bevormundung der Grünen endet. Und
wie vielen Leuten hat das denn effektiv überhaupt was gebracht?
Nee, aber das Ding ist halt, dass das einfach eine Lüge ist, nach seinem Vorbild Trump. Es ist eine Lüge, weil das Heizungsgesetz stammt von der Union. Es wurde von der Union eingeführt. Und das wissen aber 75% der dummen deutschen Bildleser einfach nicht. Und das ist das Problem. Und sowas wird halt ausgenutzt. So. Also, wir hatten recht, beziehungsweise Dennis, du hattest recht. Die größte Anzahl der Wähler sind Menschen ab 50.
Ja.
Besonders stark vertreten ist der Bereich 60 plus, also hatte ich auch recht.
Genau. Ja. Und dementsprechend wird halt die Wahl ausgerichtet, dementsprechend sind das Wahlthemen. Es juckt niemanden, ne? Deswegen kannst du auch so Propagandastimmung machen und sagen, die Jungen arbeiten nicht, dass die sind alle schuld, jada, jada, jada. Geht mal los und haltet den Generationenvertrag rein. Ey, what the fuck, der Generationenvertrag ist halt ein one-seitiges Ding. Boomer haben so gefühlt alles gebumst, was die konnten und sagen dann, ja, aber bei uns hat das doch funktioniert. Es sei bescheuert. Bastarde.
Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig bei dem Narrativ einfach von alt gegen jung mitgehe. Also rein statistisch betrachtet habt ihr da einen Punkt. So, das letztendlich wird natürlich viel in der Politik letztendlich von Mehrheiten entschieden. So ist ja dieses System, das wir gerade haben, als repräsentative Demokratie auch ausgelegt. Ja. Ich würde nur einzig und allein darauf verweisen wollen, dass auch ein Großteil einfach wirklich des Reichtums, ne, also des finanziellen Wohlstands auch genau in diesen Schichten liegt. So, und das gehört das auch zum Großteil einfach der Wahrheit dazu. Ne? Also das ist nicht einfach nur eine Situation, als einfach von jung gegen alt, weil per se jung gegen alt interessant wäre, sondern auch, weil eben wirklich ein Großteil des materiellen Wohlstands in dieser Altersschicht vorhanden ist.
Klar, also wir können es ja noch ummünzen und sagen, dass es halt so ist, wie es ist. Und es ist arm gegen reich.
Ja.
Und reich hat die besseren Karten. Safe. Vor allen Dingen, wenn der Narrativ halt ist, fasst uns nicht an, weil ansonsten werdet ihr niemals reich werden.
Okay, ich habe jetzt mal
unseren Reichtum erhalten und so, ne? Klar.
Ja, genau.
Ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt, irgendwie, was die verschiedenen Altersgruppen gewählt haben. Bei den 18 bis letzte Bundestagswahl, bei den 18 bis 24-Jährigen waren lustigerweise die Linken und die AfD vorne. Bei den Linken, also 25% dieser Altersgruppe haben links gewählt, 21% haben AfD gewählt. Die klassischen Volksparteien CDU, CSU und SPD waren in dieser Gruppe weniger stark. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist ja genau das, was diese Schulwahl auch hergegeben hat, ne? Die Linken vorne.
Genau, beziehungsweise die AfD auch vorne, weil die altersgerechten TikTok-Content gemacht hat, den du super verdauen kannst.
Ne? Ja, auch. Ja. Und natürlich, weil sie eine Alternative versuchen, auch tatsächlich darzustellen. Ne? So, das spielt schon eine große Rolle, weil relativ viele Leute ja auch nicht unbedingt zufrieden sind mit dem derzeitigen Ist-Zustand. Und wenn man da versuchen möchte, irgendwie gegen anzugehen, dann wählst du plausiblerweise auch irgendeine Opposition dazu, ob das jetzt in diesem Fall gerechtfertigt ist oder nicht. Aber, und das wäre dann so ein Punkt von mir, glaube ich, dass sich das mit der Zeit auch so ein bisschen rauswäscht, weil die Leute schlicht und ergreifend irgendwann bemerken, dass sich halt auch wirklich nichts ändert. Weil relativ viele der Dinge gar nicht tatsächlich zur Wahl stehen, die du eigentlich gerne in diesem Land verändert haben möchtest. Wenn's um so Sachen geht, wie zum Beispiel, was kostet eigentlich die verfickte Butter im Supermarkt? Also wie viele Steuern werden da drauf erhoben? Oder ne, von mir aus auch, ey, wie viel solltest du eigentlich tatsächlich für Miete ausgeben in deinem Leben? Solche Sachen stehen alle nicht zur Wahl. So, das ist, alle Parteien durchgängig gehen da komplett dasselbe System. Für das, was relativ viele Leute aber im Leben derzeitig wirklich bedrückt und wo die echt ein Problem mit haben. Und dann werden eben Leute über die Zeit hinweg schlicht und ergreifend da desillusioniert und ja.
Das auch ein Stück weit radikalisiert. Ich glaube, das haben wir auch
radikalisiert oder du hast sie halt wirklich auch komplett verloren mit der Demokratie, was ja das ist, was wir momentan als wirkliches Phänomen vornehmlich in unserer Bevölkerung haben. Dass relativ viele Leute wirklich von sich aus sagen, nee, ich möchte auch mit Politik schlicht und ergreifend irgendwann nichts mehr zu tun haben, weil betrifft mich eh nicht. Egal, was ich da mache, es ändert sich eh nichts. So, und dieser Eindruck hat sich ja sehr, sehr verfestigt in unserer Gesellschaft, was ein großes Problem natürlich ist. Jedenfalls für das erstmal so zur Verfügung stehende System, das wir gerade eben haben in repräsentativer Demokratie. Und das ist, ja, das machen sich dann andere Parteien zunutze. Die versuchen das dann einfach ein bisschen emotionaler aufzuladen und da wieder für Chancen zu sorgen. Und diese Leute finden dann eben Zuspruch. Ne?
Was fair ist und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass du Leute nicht nur zum Wählen motivierst, sondern die auch wieder dazu bringst, dann ein bisschen was zu glauben, ist halt Dialog, ne? Ich verstehe zum Beispiel total, dass Leute sagen, ich will jetzt die AfD, weil unter den anderen ging es mir auch all die Jahre scheiße.
Richtig, ja.
Du würdest nach dem Wissenschaftlichkeitsprinzip, würdest du sagen, du wärst vollkommen blöd, wenn du mal zu dieselben Sachen wählst. Es ist ja eigentlich nur logisch, dass du wechselst und so, ne? Es wäre halt sehr, sehr gut, wenn diese ganzen Leute ernst genommen werden würden und wenn Missinformation halt aufgehalten werden würde, damit sich das nicht alles so durchsetzt, wie es sich halt durchgesetzt hat.
Auch.
Ich glaube, genau. Das wäre in unser aller Interesse.
Ganz kurz, wie die älteste Wahlgruppe, also 60 plus, wählt natürlich am stärksten die Union mit Abstand. Also wir reden davon, dass die größte wählende Altersgruppe oder die von der Anzahl her größte Altersgruppe mit 60 plus mit großem Abstand die Union vorne hat. Bei den 70-Plus-Jährigen liegt die Union, oder bei der letzten Bundestagswahl lag die Union bei 43%. Ja. Die SPD kriegt auch am meisten in dieser Altersgruppe. Linke und oder Grüne oder AfD spielen eher eine kleinere Rolle. Was super interessant ist.
Wechselst halt nicht, ne?
Ja.
Stammwähler halt, ne? Stammwähler.
Die mittlere Altersgruppe 25 bis 59, also ihr quasi, verteilt sich auf alle Parteien. Also sowohl Union, AfD, SPD und Grüne hatten ihr Anteile. Union lag zwar knapp vorne, aber lange nicht so dominant wie bei den Älteren. Spannend, ja. Hochspannend, ja.
Dazu sei gesagt, ne, wenn ich an die Union denke, habe ich zum Beispiel eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl, weil bei uns im Haushalt, also über Eltern und Großeltern, da wurde immer Union gewählt. Ne? Und dadurch, dass Angela Merkel ja quasi auch so ein bisschen, ich wette, das geht Bono auch so, das war die dominante Politikerin. Das war nicht für mich Kohl, das ist halt Angela Merkel, das habe ich so kennengelernt, wenn man so politisiert wird. Und ich habe auch gar nicht so viele mega schlechte Erinnerungen an die. Wenn ich an Angela Merkel denke, muss ich immer nur an eins denken.
Aber auch nicht so viele hast, ne? Also das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. So, es ist ja nicht die Kanzlerin gewesen, die wirklich jedes Jahr mit irgendeiner radikalen Neuidee aufgefallen ist. Also.
Genau. Aber darauf wollte ich gerade hinaus. Angela Merkel ist für mich immer die Tia Moore, keiner ist so wie du, Angie, wo der Döner 3 € gekostet hat und die Capri-Sonne 60 Cent.
3,50 €, Junge, was geht ab?
Ja, das war Angela Merkel für mich. Und so hätte ich die in Erinnerung.
Ich kann mich erinnern, dass immer, wenn es ein kontroverses Thema in unserer Gesellschaft gab, hat sie immer abgewartet, das ausgesessen, bis eine Richtung feststand und hat ihr Fähnchen dann mit dem Wind irgendwie. Sie waren immer überraschenderweise auf der Seite der Mehrzahl. Bei jedem Skandal, bei jeder Sache, die ihre Partei betraf, also.
Ja, es ging halt um Mehrheiten, ne? Und genau. Wenn jemand dieses Spiel sehr gut verstanden hat, dann ist es garantiert Frau Dr. Merkel gewesen.
Ja, ja. Gut. Dann lass uns mal weggehen von der Politik, da haben wir genug geflucht, so nach dem Motto, und gehen zur dunklen Materie. Bono erklärt uns wieder die Welt.
Echt?
Dunkle Materie mit Zucker.
Genau.
Und zwar das ist ein geiler Titel für unseren Podcast. Dunkle Materie mit Zucker, das übernehme ich gleich.
Geil.
Und zwar geht es um das Phänomen dunkler Materie. Dunkle Materie, sagt euch noch was? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Gut, ist eigentlich egal. Ich würde es wahrscheinlich so oder so noch ein bisschen erklären.
Falls das noch nicht klar war in diesem Podcast, ich war ein sehr unterdurchschnittlicher Schüler. Ich könnte dir nicht mal sagen, was ich in Physik hatte. Aber wenn es irgendwas war, was bestimmte 6 oder
Strom. So. Hoffentlich war es Strom auch in Physik einfach.
Ja, keine Ahnung.
Oder Gravitation. Und um Gravitation soll es auch tatsächlich bei dunkler Materie gehen, also für jeden, dem das sonst noch so ein bisschen ein unklarer Begriff sein sollte. Ist dunkle Materie das, was wir in der Physik eben verstehen als irgendeinen Effekt, der Gravitation erzeugt, den wir nicht mit einer klaren Materie erklären könnten, weil alles, was wir bisher eben an Gravitation, also an Schwerkraft haben, ist eigentlich immer irgendwas, was direkt aus irgendeiner Massewirkung heraus erwächst. Ja, so dass wir sowas haben wie, warum kreist die Erde um die Sonne? Warum kreist der Mond um die Erde und so weiter? Da geht es eben darum, dass Massen sich gegenseitig anziehen. Nun zumindest nach dem newtonischen Sinne oder newtonschen Sinne, so rum. Und es gibt aber unterschiedliche Phänomene, die wir im Universum beobachtet haben, wo wir gesehen haben, dass Gravitationswirkung signifikant darüber hinausgehen kann, was wir eigentlich als Masse darüber haben. Ja, also dass es zum Beispiel irgendeinen kleinen Planeten gibt, der eben auch definitiv ja über eine Masse verfügt und so weiter und darum dann Sachen kreisen, aber zum Beispiel in einer sehr viel höheren Geschwindigkeit oder dass sie sehr viel mehr davon angezogen werden, als sie eigentlich von seiner jedenfalls sichtbaren Masse angezogen werden könnten oder sollten, auch nach unseren geltenden physikalischen Gesetzen, die wir uns eben ausgedacht haben. Und dieses Phänomen dafür nennen wir dann dunkle Materie, weil wir dann schlicht und ergreifend eine Gravitationswirkung, also eine Schwerkraftwirkung haben, für die wir aber keine tatsächliche Materie sehen können. Ja? Und das ist dann vergleichsweise schwierig, weil wir jetzt auch nicht ganz genau wissen, okay, woraus besteht der ganze Krempel und so weiter. Aber wir wissen, es gibt diese Schwerkraftwirkung, ohne dass wir das jetzt irgendwie klar bisher hier hätten nachmessen können. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Ideen, wie wir imstande sein könnten, auch tatsächliche Partikel dieser dunklen Materie, weil wir auch davon ausgehen, dass sie wirklich im Grunde wie eine klassische Materie aufgebaut sein könnte. Und das ist wieder halt reine Theorie. Und Materie besteht ja immer so aus unterschiedlichen Teilchen und so weiter, wie jede andere Materie im Grunde auch. Soll dunkle Materie das auch sein? Und wenn diese dunkle Materie nun mit irgendwas interagiert, also mit irgendeinem tatsächlich für uns sehbaren Teilchen, dann könnten wir daraus wieder Schlüsse auf die tatsächliche Eigenschaften von dunkler Materie zurückschließen. Ja, also darum geht's. Und dann war eben die Idee, okay, aber wie kann man denn eine sehr, sehr kleine Gravitationswirkung überhaupt erkennen? Und da sind jetzt Leute eben in den letzten Wochen auf, oder in der letzten Woche ist auf jeden Fall da ein Artikel oder mehrere Artikel sind da sogar erschienen, zu einer Idee, wie man das mit Zucker machen könnte, mit wirklich ganz üblichem Haushaltszucker, wie man sagen kann, ey.
Warum Zuckersteuer?
Warum jetzt Zuckersteuer? Okay. Wo man eben sagen kann, okay, ein Zucker ist ein Atom oder zumindest eine chemische Verbindung, die sich ganz besonders dafür eignet, weil sie eben, wenn es um dunkle Materie geht, das muss eben wirklich eine sehr, sehr kleine Zwischenwirkung eigentlich nur sein. Ne? Also wie klein kannst du so eine Gravitationswirkung überhaupt nachmessen? Und das kleinste Atom, das wir kennen, ist, wisst ihr vielleicht, Wasserstoffatom.
Ja, wollte ich gerade sagen. Hast
du mal gehört, ne? Weil da ist nur ein Proton, ne? Bildet halt den Kern.
Und ja, ein Proton, ein Proton.
Ein Elektron da drum. So, und das ist eben das kleinste oder in Anführungszeichen auch das leichteste, und das spielt ja dann für Gravitation wieder eine Rolle, Atomkernding, was wir irgendwie kennen. So, und so grundsätzlicher Haushaltszucker besteht aus sehr, sehr vielen von diesen kleinen Wasserstoffatomen, womit wir dann eben imstande wären, da wirklich, das muss aber dann über Ewigkeiten hinweg gezüchtet werden, damit wir wirklich einen sehr, sehr reinen Zucker letztendlich haben, der aus möglichst vielen kleinen Wasserstoffatomen besteht, damit wir sehr, sehr viele kleine Möglichkeiten haben, um das nachzuweisen, um damit halt wirklich, ne, mithilfe von diesem sehr, sehr kristallinen Zucker am Ende irgendwie dunkle Materie und ihr Wesen besser nachweisen zu können auf dem Planeten Erde, auf dem wir uns ja nun mal befinden, weil irgendwelche Messungen irgendwo anders vornehmen, für uns als Menschheit tendenziell ein bisschen schwierig, weil wir bislang noch über diesen Planeten nicht so signifikant hinausgekommen sind. Und das ist jetzt zumindest eine Idee gerade, wie man das eventuell machen könnte. Und auch dieses eventuell könnte ist ne, schon in dieser Konjunktivform relativ vorsichtig gewählt, aber ist zumindest so ein kleiner Part, wo ich so gedacht habe, hey, das ist doch vielleicht mal was Spannendes. Sobald warum, wie zur Hölle kommt man zum Beispiel so, und das wurde auch in diesem Paper mal thematisiert, wie zur Hölle kommt man als Wissenschaftler eigentlich auf die Idee, ey, wisst ihr was, Gravitationswirkung weisen wir jetzt nach durch Zucker. Und die einfache Antwort ist, wissen sie auch nicht. Sie sind auch der Meinung, eigentlich ist das irgendwie eine totale Scheißidee, aber warum auch immer, es könnte wohl funktionieren. Und deswegen machen sie das jetzt mal. Das fand ich lustig.
Richtige Rockstar-Geschichte.
Das ist richtig gelebte Wissenschaft, Leute. Rock'n'Roll.
Das ist richtig Rock'n'Roll, um ehrlich zu sein.
Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Das ist Physik. Hell yeah.
Bist du in Physik dann auch nur reingegangen wegen der Bitches und des Glamours, weil du wusstest, dass...
Ja, vor allen Dingen wegen des Fames und des Moneys und so. Das ist der wesentliche Part gewesen.
Auf Sportlerpartys fürchten die, wenn die Physiker kommen.
Sportlerpartys, Alter, was sind das für Toys?
Ja.
Klatsch hier mit meinen Brettspielen, Junge, immer.
Ja, geil. Geil, finde ich gut.
So viel dazu.
Geil.
Bruno, du bist immer noch dran und es geht um die neue U2-EP Days of Ash. Und da möchtest du uns erzählen, wie toll die ist.
Ja, die knallt. Also für jeden, der es nicht mitgekriegt hat, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal hier klar thematisiert hätte, aber ich bin riesiger U2-Fan. Und von seinem Frontsänger oder vom Frontsänger von U2 entstammt natürlich ja auch mein Künstlername, der es ins Internet reingeschafft hat. Jedenfalls diese großartige Band, die ich auch für vielleicht sogar die beste Band seit den Beatles auf jeden Fall halte, hat jetzt nach vielen Jahren mal wieder eine EP einfach rausgebracht. Und zwar auch vollkommen unangekündigt, auf der jetzt ein paar Tracks drauf sind, die vollkommen auch politisch motiviert sind. Und das knallt einfach richtig ordentlich. Da dachte ich so, hey, so der ein oder andere hat ja vielleicht auch mal ein bisschen Bock auf Musik und vielleicht habt ihr das bisher noch nicht mitgekriegt. Und das ist schon definitiv was ich euch ans Herz legen möchte. Gerade auch für Leute, die sich ein bisschen begeistern können natürlich für so eine Form von Musik. Also ein bisschen Alternative, ne, Rock'n'Roll, was schon sehr, oder Rock'n'Roll ist es in dem Fall nicht so richtig. Aber irgendwas, was eben auch sehr, sehr viele, ja, Ideen schon für die moderne Musik auch in sich hat hören lassen von den 80ern an. Weil U2 jetzt auch schon seit fast 50 Jahren besteht, auch in der komplett selben Besetzung. Das ist ja auch schon mal was. Und jetzt ab dem nächsten Jahr, glaube ich, gibt es sie seit 50 Jahren wirklich. Das ist wild auch.
Crazy.
Ne, und das ist, ja, also ist definitiv eine EP, die mich sehr begeistert hat, die ich jetzt auch schon 30, 40 Mal gehört habe ungefähr. Sitzt seit einer Woche draußen, Days of Ash. Wer Bock hat, hört sich das Ganze rein. Ist auch unter anderem Feature mit Ed Sheeran dabei. Und dementsprechend, ja, ist das vielleicht sogar was für Steve Krömer, keine Ahnung. Der ein sehr groß bekennender auch Ed Sheeran-Fan ist und war. Mhm. Nee, ich weiß nicht, stehst du auf politische Songs auch? Oder sagst du dir so, nee, Politik muss eigentlich aus meiner Musik draußen bleiben?
Ist mir scheißegal, Hauptsache der Song ist gut.
Okay, ey.
Steve läuft immer noch mit einem bösen Onkel-Shirts rum.
Das war zum Beispiel nie meine Musik, mal unabhängig vom Inhalt.
Auch nie die Musik?
Nee, ganz schlimm.
Ich habe noch nicht ein einziges Lied in meinem Leben von Böse Onkels gehört, aber die super edgy 13-jährigen Mädchen in meiner 7. Klasse Gymnasium, die hatten alle diese Bösen Onkels-Shirts an. Und dann hat unser Klassenlehrer uns in Sitzkreis berufen und wollte denen erklären, dass die damit nicht zur Schule kommen sollen, weil die machen ja, und ich zitiere, nur so Musik wie Bam, 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 schlitz sie auf, schlitz sie auf. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Liedtext ist. Ich habe keine Ahnung von den Onkels. Ich weiß nur, dass Leute, die Onkels hören, das sieht man denen auch an.
Das halte ich für wild. Also die Onkels sind insofern, glaube ich, relativ, ja, also sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt musikalisch, weil definitiv früher einfach schwer rechtsradikal, auch in ihren Texten und in dem, was sie als Musik gemacht haben. Damit sind die ursprünglich mal groß geworden. Also da haben sie so 2, 3 Alben auch von gehabt, aber haben sich dann sehr, sehr stark davon distanziert in der ne, also jetzt in der letzten Zeit schon.
Dementsprechend auch keine Wertung von mir, nur eine Anekdote. Also ich habe keine Ahnung, was die machen.
Also das ist dementsprechend politisch auch nicht gänzlich unverfänglich, aber das ist so, also die spielen schon lange keine von diesen Songs mehr und haben auch alles mögliche outgecallt, was so irgendwie, ne, letztendlich rechts und rassistisch ist an Gedankengut. Dementsprechend, die haben sich da schon sehr klar auch gegen positioniert, deswegen ich sagen kann, ja, klar, ne, irgendwo muss man aber vielleicht auch dann fair sein und Leuten eine Chance geben, da wieder rauszukommen, auch wenn ich jetzt nicht, also ich bin deswegen kein großer Onkels-Fan oder so. Ich habe aber zumindest mal auch ein paar von den Songs gehört und ich fand da auch einiges musikalisch gar nicht so schlecht in den 2000ern. Aber das, ja, liegt einfach daran, dass ich mich auch ein bisschen mal befasst hatte mit halt dem Rest, den so in Deutschland irgendwie für so meine Richtung von Rock, Alternative und so gibt. Und da findest du dann außerhalb von wahrscheinlich die Ärzte, Tote Hosen und jetzt in den letzten Jahren sowas wie Kraftklub, weiß ich gar nicht, so richtig viel anderes vielleicht, aber dann bin ich da nicht reingekommen. Und da musste ich halt erstmal diese ganzen Diskografien von Ärzte und Tote Hosen und so weiter durchhören, ne? Weil das ist auch, also ich weiß gar nicht, wie lange die auch schon zusammen Musik machen, aber das ist auch ewig.
Ja, oder so, ne? Da würde ich ganz gerne anmerken, die Musik habe ich tatsächlich ein bisschen gehört und ich finde beides nicht so gut.
Okay, weil da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen eher Typ Tote Hosen, aber ich bin nicht, also ich habe jetzt auch nichts gegen die Ärzte, gar nichts. Ich würde mir das auch angucken. Und Böse Onkels ist zumindest deswegen noch interessant, jedenfalls für mich, oder deswegen ein bisschen interessanter mal gewesen, weil die eben hier auch aus Frankfurt kommen und hier auch in den letzten Jahren regelmäßig mal so Sommerkonzerte dann bei uns in Frankfurt im Stadion gemacht haben, das dann auch ausverkauft ist und so. Also das ist.
Ich habe es dann mit deinen Physik-Bitches hin.
Da bin ich mit jeweils wirklich mindestens 2 Bitches auch in einem Arm. So, das ist so.
Ja, Sportlerin.
Ach, weiß ich nicht, mal gucken, ne? Models einfach. Wie man eigentlich so abkriegt, ne? Ist ja klar.
Meine Frau ist großer Tote-Hosen-Fan, die war auch schon bei mehreren Konzerten und so weiter.
Nice.
Das ist halt nicht so meins, soll ich sagen.
Oh, ist ja auch eher Düsseldorf.
Ja, daran liegt es, dass es Düsseldorf ist.
Siehste, ne? Siehste, so. Ja, das dazu.
Gut, dann gehen wir weiter zum Sport. Und der Bono hat sehr intensiv, das habe ich zumindest gehört, ich war nämlich dabei, wenn er das geguckt hat, beziehungsweise...
Warst du nicht?
Doch, ich war dabei, als du geguckt hast. Ich war nicht dabei beim Finale, weil ich da meinen Sohn hatte an dem Tag und du mich ständig mir irgendwelche
WhatsApp-Nachrichten geschickt hast. Du warst auch bei den deutschen Vorrundenspielen und so, warst du nicht dabei. Erzähl mir nicht.
Wir waren hier auf dem Discord, das weiß ich noch, und du hast mir erzählt, oh, das ist gut und dann wir müssen noch die Deutschen. Ich war dabei, aber ist ja auch egal.
Reden wir jetzt über den kanadischen Curling-Skandal. Den habe selbst ich mitbekommen.
Dass er das mal angetouched hat, das Ding danach?
Ja, genau. Ja,
das habe ich auch mitbekommen. Aber Bono hat es intensiv verfolgt, einfach weil wir Olympiasieger werden bei der nächsten Olympiade. Bono, wie sieht deine Analyse des Turniers aus und versuch eine Perspektive zu schwingen, wie unsere Chancen in 4 Jahren sind?
Also erstmal liebe ich Curling. Das ist wirklich, das ist eine der großen Erkenntnisse auch, die ich jetzt in den letzten paar Wochen habe sammeln dürfen, weil ich wirklich sehr, sehr viel Curling gesehen habe, auch außerhalb einfach von Olympia, alle möglichen. Es gibt auch einen Haufen etwas abstrusere Livestreams, die irgendwelche alten Relives von Curling-Matches einfach da durchballern. Zumindest Olympiade natürlich konnte man sich relativ viel Curling ansehen und da bin ich auch immer sehr gespannt gewesen von dem ganzen Angebot, das eben ARD und ZDF gefahren haben, weil du in allen parallelen Streams Curling hast sehen können, was ich super fand. Und das hat einfach nur geknallt, ne? Wirklich, das ist eine Sportart, da kann ich mich stundenlang hinsetzen und ich bin nur dabei. Ich bin nur dabei. Ich habe alle unterschiedlichen Strategien auch gesehen natürlich, oder was heißt alle unterschiedlichen? Ich glaube schon, dass man an der einen oder anderen Stelle noch dran arbeiten kann, aber diese ganzen Strategien werde ich jetzt natürlich nicht preisgeben, weil wir ja versuchen wollen, in 4 Jahren dann damit eine Medaille zu holen. Insofern,
das liegt von dir.
Ist das klar. Ist das definitiv noch weiterhin das primäre Ziel, was mich auch weiterhin an unterschiedlichen Samstagen bereits hier nach Frankfurt in die Eishalle getrieben hat, um da regelmäßig zu üben. Also das trainingsplanmäßig läuft das schon.
Wow.
Dementsprechend Attacke. Also klar, Deutschland hat gerade auch ein vergleichsweise gutes Curling-Team und sie haben auch ein vergleichsweise junges Curling-Team. Aber die haben ja bisher noch nicht gegen mich gespielt, insofern.
Und die haben auch bei der Olympiade jetzt nichts gerissen, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Aber haben die einen Physiker im Team?
Die haben auch schon ein ziemliches Nervenflatter. Nee, die haben keinen Physiker im Team. Aber jemanden, der jetzt auf Instagram wohl sehr, sehr viele oder eine sehr, sehr große Beliebtheit gekriegt hat, weil er einigermaßen gut ansehnlich ist. Ne? Also das hat auch was Positives, aber das gibt ja dann auch eine Chance für 4 Jahre für Steve Krömer.
Hatte ich gelesen, dass viele dieser Olympiaspiele...
Potenzieller Sexgott so.
Viele der Olympioniten finanzieren sich über Onlyfans und Badefotos, habe ich gelesen. Da, weil die, das sind ja mittlerweile basierend darauf,
wie... Das Spiel ist unseriös, ich mache das weiter über E-Sport.
Okay. Worauf ich hinaus wollte ist, da hatte ich mit meiner Frau drüber geredet, ich so, es tut mir so wahnsinnig leid, ich habe mir die Olympischen Spiele gar nicht angeguckt und ich glaube, ich hätte mir sowas angucken sollen mit meinen Töchtern. Einfach, dass du mit anderen Leuten zelebrierst und Kulturen siehst und so. Und
Curling-Finale der Frauen war auch spannender als das der Herren, wenn ich das ganz kurz sagen darf.
Ich weiß nicht, was ich meine.
Die Schweiz hat geknallt.
Ich finde es so im Idealfall, sowas wie die WM, die EM oder Olympia, die bringen ja Kulturen zusammen, ne? Und dass du dich dann halt auch für andere Kulturen freust. Und wir hatten nur geguckt Eiskunstlauf so ein bisschen. Und dann meinte ich zu meiner Frau, das ist eigentlich genau das Richtige für unsere Mädels. Die würden das total feiern. Die tanzen ja so gerne. Und dann auch noch auf Eis. Geil. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich bei den nächsten Olympischen Spielen meinen Mädels das ermögliche, das zu sehen. Und ob ich jetzt noch irgendwie an Karten für die WM in den USA rankomme.
Das nächste Olympische Spiel ist in den französischen Alpen. Und da kriegen wir dann bestimmt Karten für dich, weil wir sind ja dann mit dem Curling dabei. Also das.
Ach so, ja, das liegt. Das Leben. Ich finde es auch gut, dass du mich überhaupt nicht mit ins Team reinrechnest. Aber ich stelle mich gerne an die Seite.
Ich bin mir bisher noch nicht sicher. Ja, keine Ahnung, wenn du sagst, ey, du bist es, ich werde mich dagegen jetzt nicht wehren, mein Freund.
Das weiß ich nicht.
Siehst du dich da?
Ich glaube, ich werde jetzt einfach ins Konkurrenzteam. Nur um dann.
Um die zu sabotieren oder so, das ist natürlich auch ein guter Plan.
Ja, vielleicht.
Naja.
Habt ihr die ganze, du bestimmt, habt ihr die ganze Olympiade geguckt?
Nee, auch nicht die ganze, weil also ne, alleine dadurch, dass ich schon mit Curling relativ gut bespannt war, weil ich auch alle unterschiedlichen Curling-Wettbewerbe gesehen habe, also nicht nur der Männer, dann auch der Frauen und auch im Mixed, gab es dann nicht so viel außerhalb davon, was ich mir konkret angeguckt habe. Ich habe mir ein bisschen Bobfahren angeguckt, weil ich das witzig finde, nach wie vor, weil großer Cool Runnings-Fan auch immer gewesen.
Cool Runnings Beste.
Safe. Und abgesehen davon, ne, Biathlon habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich habe auch mal Springen gesehen. Aber das ist, also, ja, sind jetzt nicht die großen Sportarten, die mich dann so sehr haben an den Bildschirm fesseln können wie Curling.
Was war eine gute Olympiade?
Das ist so spannend wie Curling, ne? Also ist wirklich fast nichts, muss man sagen.
Vielleicht der Abstiegskampf. Ja.
Ich nicht sicher, aber ich finde den Segway gelungen. Deswegen gehen wir einfach mal wieder an Steve Krömer.
Nee, ich habe das auch nicht verfolgt, interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt.
Den Abstiegskampf oder Olympiade?
Olympiade.
Ach so. Also ich als HSV-Fan bin ja vom Abstieg gesichert.
Mhm.
Kann man so sagen, ja.
Ja, ich bin deprimiert, keine Ahnung. In meiner Schule werde ich, ich hatte heute wieder meinen ersten Tag und ja, die HSV-Fans sind natürlich oben auf und feiern das natürlich. HSV ist besser und so, aber ja. Ich erwarte gar nichts mehr. Wenn du gegen St. Pauli verlierst, dann gehörst du auf Platz 17. Die Art und Weise, wie du verloren hast, ist typisch für Werder.
Lustlos, quasi seelenlos.
Wie die ganze Saison, das heißt keine Strategien für die Offensive. Den schlechtesten Torwart der Bundesliga, das haben wir immer gesagt. Ich wurde dafür auf Twitter geflamed. Irgendjemand flamte mich, geh du mal lieber Pokémon spielen.
Ja,
das, also sorry, aber gut. Jeder, wie er Lust hat. Ja, ich fand das auch nicht ganz geil. Ich fand es halt einfach lächerlich. So, spiel ich halt Pokémon und was ändert das? Wir haben trotzdem den schlechtesten Torwart der Liga. Nach wie vor für mich nicht nachvollziehbar, warum der überhaupt spielt, weil ich Hain für den wesentlich besseren Torwart halte. Das hat er gezeigt, als er die paar Spiele gespielt hat. Ja, jede Chance von den Gegnern ist gegen uns ein Tor. Pauli hat es geschafft, mit anderthalb Torchancen zwei Tore zu machen gegen Werder. Das ist halt einfach so leicht. Die Chance, die das 1-0 war, war halt nicht mal eine richtige Torchance. Den hätte ein E-Jugendkeeper hätte den gehalten. Abwehrlöchrig, viele Verletzte jetzt wieder. Wahrscheinlich wird Stark gegen Heidenheim ausfallen. Und offensiv keine Ideen, keine Impulse, keine Spielidee. Und haben dann mit ein bisschen Stochern und Glück irgendwie das 1-1 gemacht. Aber ich würde nicht sagen, dass der Sieg für St. Pauli hoch verdient war, weil die irgendwie sich nur hinten reingestellt haben und vorne hilft der liebe Gott und mit anderthalb Chancen da diese zwei Dinger gemacht haben. Aber Werder ist einfach komplett unfähig und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sie in dieser Bundesliga-Saison noch ein Spiel gewinnen wollen, wenn du gegen dieses St. Pauli irgendwie verlierst. Von daher bin ich mal gespannt am Wochenende im Weserstadion. Ich habe ein langweiliges 1-1 getippt. Aber wenn du da unten rauskommen willst, musst du halt mal drei Punkte holen. Und ich sehe das einfach nicht. So ist es leider.
Oh. Eigentlich, ne? Vor allen Dingen mit Fünferkette weiter und die Fünferkette macht gar nichts. Ich weiß nicht, wofür die Fünferkette ist. Bono, erklär mir das. Warum macht Jun weiter da, wo Steffen aufgehört hat?
Puh, warum der das macht? Boah, ich kann wirklich nicht in die Köpfe von bestenfalls durchschnittlichen Zweitligatrainern gucken. Interessanterweise hat er ja wirklich die Struktur übernommen. So, das ist ja ein Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, hä? Also wenn du jetzt sagst, pass mal auf, wir möchten gerne einen Bruch machen zu Horst Steffen, weil wir der Meinung sind, das funktioniert so nicht und das wird auch in Zukunft nicht so funktionieren, dann ne, würde ich mich immer noch persönlich hinstellen und sagen, ey, halte ich für die falsche Entscheidung, aber ne, I guess you do you. Aber dann müsstet ihr auch eigentlich einen inhaltlichen Bruch zu dem finden, was ihr da versuchen möchtet, spielerisch umzusetzen. Weil an der Struktur festzuhalten, von der du jetzt nach einem halben Jahr weißt, das ist, ne, du arbeitest mit so einem 3-4-3, mit so einem relativ flachen 3-4-3, du kannst es auch defensiv als Fünferkette interpretieren, wie auch immer. So, und dann hast du eben, aber vor allen Dingen dadurch, dass du in der Mittelfeldreihe hast du immer zwei zentrale Mittelfeldspieler nebeneinander und dann hast du vorne irgendwie drei Stürmer, einen zentralen Stürmer, der muss doch relativ groß sein in aller Regel, damit er so als Anspielstürmer fungiert. Da haben sie eine Ewigkeit lang Boniface reingestopft, da haben sie da Keke Top reingestopft, da haben sie es versucht, irgendwie mit Marco Gull zu lösen, ist auch komplett Banane. Jedenfalls, rein von dieser Struktur her, hast du innerhalb dieses halben Jahres schon begriffen, okay, du brauchst bestimmte Laufwege, das muss gut getimed sein, du brauchst vernünftige Passwege, du musst wirklich in den richtigen Momenten auch die richtige Entscheidung von den Leuten treffen, damit du da imstande bist, aus dieser Struktur heraus etwas zu finden, was nicht nur eine stumpfe 1-gegen-1-Situation gegen Gegner ist, weil Gegner sich eben tief hinten reinstellen und wissen, okay, wenn wir eine 1-gegen-1-Situation gegen Offensivspieler vom SV Werder Bremen haben oder sogar eine partielle Überzahlsituation bei uns in der Defensive, dann wird's einfach. Deswegen brauchst du diese Laufwege, um eben aus diesen Deckungsschatten von anderen Spielern rauszukommen. Und damit diese Laufwege dann auch nutzen, brauchst du eben im richtigen Moment auch den richtigen Pass für den richtigen Laufweg. So, das ist also ein relativ schwieriges System, das dann auch eine entsprechende Zeit benötigt, natürlich, um sich einzuspielen, bestimmte Spielertypen und so weiter, um das Ganze zu verbessern. Und da hast du schon gesehen, da hakt es wirklich ganz massiv beim SV Werder Bremen. So, das mal das eine. Dann aber zu sagen, okay, wir greifen jetzt diese statische Struktur, von der wir wissen, okay, wir brauchen wirklich gute Leute mit guten Entscheidungsfindungen, um das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Aber wir wechseln jetzt auch diese Leute einfach in diesen Positionen ein kleines bisschen aus und machen das Ganze sehr viel stumpfer, damit es noch durchsichtiger ist und noch schlechter funktioniert. Und dann machen wir das einfach mal eine ganze Weile lang. Ist schon eine Entscheidungsfindung, wo man sich wirklich fragen kann, ob man auch einfach nicht mehr will. weil das effektiv betrachtet rein taktisch für mich die einzige Lösung momentan ist, um das Ganze zu betrachten. Weil dann zu sagen, ja, also die eine Patrone, die wir gerne zünden wollen, ist, wir nehmen Horst Steffen und ersetzen ihn durch einen schlechteren Trainer einfach in derselben Situation und damit erwarten wir uns dann bessere Ergebnisse, ist offen gestanden atemberaubend. Aber passt natürlich auch wieder zu einer sportlichen Leistung, bei der du nicht sicher sein kannst, ob du überhaupt wissen, wie man bis 6 zählt. Also ich würde momentan einfach schätzen, und das, ne, als jemand, der auch wirklich kein zumindest selbst erklärter Fan irgendwie des SV Werder Bremen wäre, ich halte es für eine Möglichkeit, dass Clemens Fritz in Jugend einfach auch in HSV-Bettwäsche geschlafen hat. Denkbar für mich.
Also, ich glaube, dass Clemens Fritz über die Saison hinaus, egal ob wir absteigen oder die Klasse halten, nicht mehr der verantwortliche was ist seine Position? Geschäftsführer, Fußball, Sport, keine Ahnung.
Sportdirektor oder so, ne?
Sportdirektor. Nee, warte mal, Sportdirektor ist doch Niemeyer ist Kaderplaner. Ich weiß nicht mehr genau. Also ist auch egal. Der Verantwortliche für den Profibereich Fußball, dass der am Ende der Saison ersetzt werden wird, egal ob wir absteigen oder nicht. Es gibt, wie gesagt, da Faninitiativen. Ich glaube, da der wird nicht mehr haltbar sein. Der hat einfach mit allem, was er gemacht hat, in die Scheiße gegriffen. Beide Trainer haben nicht funktioniert. Die Kaderplanung hat nicht zu Horst Steffen gepasst.
Wenn hätte es auch für Daniel Thun irgendwie, also erstmal Horst Steffen hätte für meine Begriffe wirklich einfach mehr Zeit gebraucht, um überhaupt eine Chance zu haben. Weil, und das ist ein anderer Punkt, Werder Bremen hatte auch, und das ist so ein Punkt, den habe ich vorhin schon Steve einmal kurz hier offline quasi mitgegeben, hätte Justin Njinma einfach nur in 50% der richtig guten Offensivaktionen, die er eigentlich hätte potenziell haben können, nur wirklich 50% davon richtig übel reingeschissen, wäre Werder Bremen jetzt nicht auf dem Tabellenstand, auf dem sie gerade sind. So, das ist schon mal das wirklich. So viele Großchancen, wie der Mann irgendwann zwischenzeitlich versäbelt hat, atemberaubend. So, wenn du davon einfach nur 2, 3 weiter versenkt hättest, wärst du jetzt tabellarisch gar nicht in der Situation, in der du gerade bist. Das gehört mal dazu. Und jetzt mit dem Trainer, den du gerade eben hast, kommst du kaum noch in diese Situation rein. Oder habt ihr ja auch schon über die Spiele hinweg gesehen, weil das System jetzt anders läuft. Er hat jetzt gesagt, okay, wir nehmen jetzt einen Außenverteidiger oder nehmen einen von diesen Außenverteidiger-Schiedenspielerrollen und tun Justin Jinma dahin, damit er einfach nur die Linie rauf und runter rennt, wodurch du auch nicht mehr imstande bist zu pendeln von den Innenverteidigern halt zu den Außenverteidigern hin, wo du sonst einen Koulibaly hattest, der mal als Linksverteidiger aufgetreten ist, um eben Räume dafür zu schaffen, dass Verteidiger auch aus diesen Räumen rauslaufen können, weil es eben darum geht, wirklich Laufwege irgendwie zu initiieren, damit der Gegner nicht imstande ist, einfach 1 gegen 1 alles wegzuverteidigen, stumpf, weil du siehst, dass das eh zu statisch ist. Du musst also irgendwie ein überraschendes Element reinkriegen, damit defensive Mannschaften auch ein Problem haben, dich zu verteidigen. Und das, was du gerade eben machst, ist einfach scheiße. Und dann, ich versteh's nicht. Ich keine Ahnung. Weil das ist einfach ein Rückschritt, ein taktischer. Wie kannst du denn einen Trainer holen und sagen, wisst ihr was, Leute, ja, bis hierhin hat es nicht gut funktioniert, also machen wir es einfach sehr viel schlimmer und dann klappt's aber, oder? Ich, wirklich, absolut sprachlos.
Ich frage mich immer irgendwie, das sind alle Leute, die in der Werder, im sportlichen Bereich für Werder verantwortlich sind. Das sowieso, aber die sind auch alles Leute, die selber mal ganz hoch gekickt haben, wo man das Gefühl haben müsste, die haben Ahnung vom Fußball und die sowas auch sehen und dann sagen, das könnte, also, ich weiß nicht, inwieweit man einem Trainer da reinreden kann. Ein
Mann groß gekickt oder ein Stefan Effenberg oder
ja,
so.
Ja, aber ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Aber du hast doch das Gefühl, dass gerade in diesem Bereich der Kaderplanung, der Verantwortliche für den Bereich Profi, für den Profibereich, dass die irgendwie in der Lage sind, dann zu sehen, irgendwie, ja, das funktioniert ja überhaupt nicht, dem geben wir mal Feedback. Das, was du jetzt gerade analysiert hast, und irgendwie fehlt das bei Werder Bremen. Also immer dieses weiter so.
Kennst du das Peter-Prinzip?
CDU-Mindset, bitte?
Kennst du das Peter-Prinzip?
Nee.
Von Niemeyer, oder?
Das Peter-Prinzip ist ein wirtschaftliches, ein ganz einfaches. Du wirst so lange befördert, bis du den Grad der absoluten Inkompetenz erreichst. Das liegt daran, dass in der Regel Leute befördert werden von schlechten Managern, weil wenn du ein guter Verkäufer bist, dann passiert das relativ häufig, dass du dann auf einmal der Leiter für den Verkauf bist. Aber nur weil du gut verkaufen kannst, bist du kein guter Verkaufsleiter. Und das würde ich jetzt so in etwa bei Fritz sehen. Nur weil der ein guter Spieler war, heißt das nicht, dass der weiß, was gute Spieler ausmacht oder wie man die zusammensetzt. Das ist absolutes Peter-Prinzip.
Ja, er ist der Nachfolger von Baumann. Und da denkt man doch irgendwie, dass der sich in der zweiten Reihe irgendwie, soll ich sagen, diese Position verdient hat und nicht irgendwie, Offensichtlich nicht, ja.
Es ist wirklich ein ganz häufiges wirtschaftliches Prinzip. Jeder, der schon mal in einem Großkonzern gearbeitet hat, der wird wissen, dass, weißt du, über Beamte wird immer gelästert, ne? Die sind alle unmotiviert, die können alle nicht arbeiten, bla bla bla. Dasselbe hast du aber auch in Großkonzernen. Da kommst du dann irgendwann in so einen Bereich rein, wo die Brigitte seit 50 Jahren denselben Job hat und keiner kann genau sagen, was, aber die muss auf jeden Fall Ja und Amen zu allen möglichen Themen mitgeben. Ist auch so ein Peter-Ding.
Verstehe, ja.
Na, und ich, so kommt mir das bei Clemens Fritz vor. Und im Zuge dessen habe ich ganz große Schwierigkeiten momentan, Fake News von Clemens Fritz echten Aussagen zu unterscheiden. wenn ich so auf Reddit unterwegs bin oder ich gucke mal was auf TikTok an oder so, dann sehe ich ständig so...
Die Baseline von dem Mann, ja.
Genau, da sind ständig so Memes mit so richtig dummen Sprüchen. Und dann denke ich so, das hätte er sagen können.
Die hätte er wahrscheinlich wahr, irgendwie so, ja.
Na, also... Und das wird jetzt Clemens Fritz Erbe sein letzten Endes. Der hat es nicht geschafft, einen anständigen Kader zu bauen. Der hat uns sogar finanziell nochmal richtig gebumst mit den ganzen Laien, weil die nimmst du ja nicht mit in den Abstieg.
Korrekt, ja.
Und das ist ja auch nichts auf Zukunftsbasis oder so. Und keine Ahnung, wie. Ja, was würdest du dazu sagen? Ist kein. Der hat Kacke gemacht. Tut mir leid. Du
kriegst zumindest noch die ganzen Parachute-Zahlungen und so weiter, ne? Also das
ja.
Sowas gibt es ja finanziell, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb, also was heißt aus welchen Gründen auch immer? Natürlich, weil die Bundesliga sich gerne erhalten will und die Mannschaften in der Bundesliga. Also das wird dann auch nicht wirtschaftlich der absolute Super-GAU, weil du in Bremen jetzt auch, glaube ich, nicht die riesigen Gehälter zahlst oder angefangen hast, die zu zahlen, weil woher? Aber das ist so oder so ist schon, das, also es sieht echt scheiße aus, ja.
Ja, das sieht richtig kacke aus. Also selbst wenn du es jetzt irgendwie schaffen solltest, das Jahr zu überstehen, ne? Was ist denn jetzt dann der Plan fürs nächste Jahr?
Ich gerade nur auf Glück und Zufall.
Ja.
Ja.
Was willst du denn machen? Und
die Frage ist halt auch, wenn wir absteigen, ob wir diesen Katastrophentrainer dann irgendwie den Neuaufbau anvertrauen können.
Er muss eigentlich so oder so am Ende des Jahres, also was heißt am Ende des Jahres, am Ende dieser Saison gehen, so dass es einfach.
Was natürlich wieder ein wirtschaftlicher Schaden uns für ist, weil man ihm natürlich einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben hat bei uns.
Das heißt, also, das wäre nicht gekommen.
Ja. Steht dann auch noch länger bei uns auf der Gehaltsliste, was auch wieder eine Katastrophe ist.
Naja. Ja.
Also es sieht momentan sehr, sehr düster aus. Was ist sonst im Fußball passiert?
Gestern?
Ja, total. Borussia Dortmund ist ausgeschieden gegen Atalanta Bergamo, hat eine 2-0-Führung vergeigt, hat irgendwie 3 rote Karten kassiert, irgendwie das schlimmste Spiel. Also ich habe einige Dortmunds-Fans, denen ich auf Social Media folge, die sind völlig ausgetickt und haben gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Da gab's wohl viele, viele wütende Fans. Was ist da passiert, Bono? Hast du es gesehen? Nee, ne?
Ja, doch.
Hast du? Okay.
Das ist nämlich eine der Mannschaften, interessanterweise. Die spielen dieselbe Struktur wie Werder Bremen gerade.
Schlecht?
Auch. Weil, also wirklich dieselbe Struktur, dieselbe taktische Formation, dieselbe Idee, irgendwie so mit und gegen den Ball zu spielen. Und das ist dann schon, wenn du das eben nicht unterfüttert kriegst mit irgendeiner entweder gutem Coaching oder auch wirklich einer richtig guten Entscheidungsfindung, sodass du in der Offensive imstande bist, da auch regelmäßig selber Chancen rauszuspielen, dann läufst du halt sehr schnell vor eine Wand gegen Mannschaften, die wissen, was sie tun. Und davon werdet ihr ja sowieso auch ein Liedchen singen können und auch relativ viele Leute bei Borussia Dortmund können das in den letzten Jahren schon, weil die eben merken, okay, zum einen mal der Kader ist nicht darauf eingestellt, wirklich auch einen technisch guten Fußball zu spielen. Und zum anderen ist auch der Trainer nicht imstande, das vernünftig zu vermitteln. Und dann hast du da eben gegen relativ gute Mannschaften relativ schnell auch ein Problem. Gegen andere nicht, weil du durch diese Statik bist du eben bei Borussia Dortmund häufig 1-gegen-1-Situationen ausgewunden. Ne? Also darauf läuft es letztendlich hinaus. Deswegen Borussia Dortmund viele athletisch gute Spieler, also wirklich auch große Leute, die sehr, sehr schnell laufen können. Und natürlich auch ne, von dem Marktwert her und so weiter müssen wir nicht reden. Die haben auch technisch versierte Spieler, zumindest für die Offensive, sodass es in allen, ne, grundsätzlich einfach in der Bundesliga in aller Regel zu einer Überzahl Situation erreicht und sie häufig genug gewinnen. Das ist ja was du dann eben auch in der Tabelle der Bundesliga nachlesen kannst. Aber wenn es dann wirklich in interessantere Spiele reingeht, dann ist Borussia Dortmund häufig genug unterlegen, weil dieses taktische Element dann einfach fehlt. Und das ist was, das wird auch entweder nicht zustande kommen, weil wirklich die Mannschaft das nicht hergibt oder auch der Trainer. Und deswegen wundert mich das gerade gegen eine so dermaßen auch gut gecoachte Mannschaft wie Atalanta Bergamo in den letzten Jahren nicht im geringsten. Mich hat nur gewundert, dass der BVB tatsächlich im Hinspiel es ja geschafft hat, überhaupt zu gewinnen. Aber das ist, ja, gehört halt auch mal dazu, ne? So oder so sind sie da in die Schranken gewiesen worden auf eine vollkommen verständliche Art und Weise. Das ist einfach
in Social Media,
das Maximum, was Borussia Dortmund derzeitig sportlich zu leisten imstande ist.
Ich habe die Pressekonferenz oder einen Ausschnitt daraus auf Social Media gesehen, dass der Kovac sich hinstellt und sagt irgendwie, ja, das wäre ein Elfmeter, den man geben könnte. Er hätte ihn nicht gegeben, beziehungsweise er wüsste nicht, ob es einer war. Also sorry, also klarer als dieser Elfmeter, also bitte.
Ja, du, was erwartest? Hä? Also wer geht denn in so eine Pressekonferenz und sagst du, ja, ich möchte gerne den Trainer an seinen Aussagen messen? Der wird doch nicht die Wahrheit erzählen. Da müsste der ja sich selber anklagen. Das
ja,
macht
gut, aber, ja gut, aber beim Elfmeter klagst du dich ja nicht selbst an. Das war ja ein völliges Versagen von dem Abwehrspieler, der nach hinten tritt.
Nein, und den Bergamo-Spieler aber, nee, das der Punkt ist, weil du sagst, okay, ne, was würdest du denn als Trainer jetzt in so einer Pressekonferenz sagen? So, ja, wir haben einfach schlechter gespielt, weil ich habe mich da ein bisschen, ne, ich habe die Situation anders da eingeschätzt, wir haben uns da vercoacht oder unsere Spieler waren selber irgendwie zu schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob man den Elfmeter geben kann. Das ist ja die Nebelkerze, die du dann zündest.
Ja, okay, so meinst du. Du gehst ja nicht
auf den tatsächlichen Grund ein. Ja, verstehst okay. du? So, das ist ja. Natürlich, und dann den Trainer daran zu messen und das jetzt quasi wieder zu wiederholen, ist ja das Narrativ, das er gerne hätte. Und das, den Gefallen tue ich ihm nicht.
Verstehe.
Niko Kovac ist ein Eimer, liebe Grüße. Bist okay. bestimmt auch ein netter Kerl, aber als Fußballtrainer. Also von mir aus mach, aber ich halte halt nichts von dir.
Gut, haben wir noch im Sport irgendwas vergessen? Football ist vorbei, NBA war gerade All-Star-Game, das heißt, sie sind in der Mitte, das geht also so weiter. Bis zu den Playoffs im April, Mai gehen die immer los, glaube ich. Ja, meistens das Finale schon. Mhm. Naja, also das dauert auch noch ein bisschen. Sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Sporttechnisch noch irgendwas Spannendes passiert?
Ich glaube nicht. Interessiert sich irgendjemand von euch für Baseball?
Nein.
Nee, ne? So wirklich, ist eine turbo-langweilige Sportart auch wirklich. Das lebt einfach nur davon, dass du dich da hinsetzt und dann einfach die ganze Zeit was frisst und trinkst. So, das ist alles.
Meine Frau meinte mal zu mir, dass Baseball der Sport Amerikas ist, weil der ja super accessible war. Und du da halt wirklich einen ganzen Sonntag für kleines Geld dich halt hinsetzen kannst, weil es ja auch. Zum Spiel geht 4 Stunden oder so?
Ja, also kann definitiv. 4 oder 5 sogar.
Und sie meinte, das begeistert die Leute halt einfach.
Du, ja, hat offensichtlich ja seine Nische da gehabt. Also,
ja.
Zumindest was, das ich persönlich dann nicht nachvollziehen kann, aber gut.
Wäre jetzt auch nicht, was ich spielen wollen würde oder schauen. Das hat dasselbe Problem wie Football für mich. Also, ich habe keinen Bezug dazu und ich müsste dieses scheiß Regelwerk erstmal lernen.
Okay.
Ja.
Schon das Curling-Regelwerk, oder?
Das werde ich dann lernen. Aber okay. Cost of Entry ist mir auf jeden Fall zu hoch für Football und für Baseball.
Okay.
Ja, aber es ist beides nicht so schwer. Im Prinzip ist Baseball dasselbe, was du im Schulsport gespielt hast mit Brennball. Nichts anderes von den Regeln her.
Du weißt, wie ich aussehe und fragst mich, ob ich Schulsport gespielt habe.
Brennball hat doch jeder mal gespielt.
Ich habe regelmäßig auf der Bank gespielt.
Gar nicht so langweilig. Ich habe das mal eine Zeit lang geguckt irgendwie und aber.
Den ist er seine Sportsachen vergessen und gesagt, er ist krank.
Kriege immer nur.
Seine Tage.
Ja, oder regelmäßig, ich hatte eine Warze, ich kann nicht laufen.
Okay.
200 IQ und Pflaster.
Was ich vom Baseball mitkriege, sind, dass die LA Dodgers, wo momentan das Maß aller Dinge sind und dieser japanische Superstar, der dahin gewechselt ist, irgendwie. Der Star der Liga, kann man so sagen. Wie heißt er nochmal? Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber ja, ich finde das nicht so langweilig, ich finde es auch nicht so uninteressant, aber aktiv gucken tue ich es halt auch nicht. Gut, wir gehen mal weiter zu dem im Bereich Gaming, da haben wir viel zu besprechen. Disco Elysium ist der erste Punkt.
Geiles Spiel.
Wer hat's reingeschrieben?
Ich habe gerade, oder was heißt gerade, ich bin schon gerade mit einem Run wieder durch. Ich habe nämlich in der letzten Woche habe ich mal Disco Elysium dann die Game of the Year Edition oder wie auch immer, irgendeine Edition, die wirklich, The Final Cut heißt das ganze Ding, ne? Wo wirklich dann auch alles vertont ist, alle möglichen DLCs da drin sind, oder was heißt alle möglichen DLCs, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber das Spiel selber ist halt wirklich, das ist ein Vibe. Für jeden, der es noch nicht gespielt hat, das ist wirklich im Grunde reines Rollenspiel, wo auch nicht gekämpft wird. Oder zumindest nicht so, dass ihr da irgendwas Actionmäßiges machen müsstet. Auch keine Quicktime-Events oder so vom Gameplay her. Es ist sehr viel Klicken, es ist sehr viel für sich selber denken. Es ist wirklich so viele Walls of Text und so viele unterschiedliche Sachen, die man sich da reindenken muss. Aber es wird zumindest alles auch immer vorgelesen. Das ist einfach ein Rollenspiel jenseits von allen anderen Rollenspielen, die ich bis hierhin je gespielt hätte, mit einer komplett abgedrehten Story, die euch aber auch die komplette Freiheit lässt, euch komplett wild auszuleben. Und ihr werdet auch sehr wild in unterschiedliche Dinge da reingedrängt, wo ihr auch euch komplett merkwürdig verhalten könnt. Und es ist nur großartig. Es ist wirklich ein Flow, den ich jedem ans Herz gelegt haben möchte, der mal Bock hat, irgendwie sowas zu spielen. Es dauert auch am Ende gar nicht, wobei, was heißt, es dauert gar nicht so lange. Kommt drauf an, wie ihr Bock drauf hattet. Ich glaube, ich war so nach 20 Stunden oder sowas mal durch. Es ist nur geil. Jeder, der es noch nicht kennt, ist auch schon ein bisschen älteres Spiel. 2019 kam das mal raus, hat einen ganz faszinierenden Grafikstil, ne? Also wirklich sonst sehr, sehr langsam auch. Es ist sehr, sehr krass erzählt auch. Es hat sehr, sehr viele interessante andere Charaktere. Es hat einen der besten Nebencharaktere überhaupt, würde ich sagen. In Kim Kitsuragi, für jeden, der das Spiel kennt. Ihr spielt also selber einen Detective einfach, der plötzlich, ne, da würde ich gar nicht zu viel spoilern, aber nur, dass ihr ungefähre Vorstellung davon habt, der in einer fiktiven Welt einfach plötzlich aufwacht und offensichtlich irgendwie in einem Hotelzimmer ist, was er wahrscheinlich selber irgendwie komplett zertrasht hat. So, das ist so der erste Eindruck. Und alle Leute reagieren dann auch ein bisschen merkwürdig auf euch. Ihr habt nämlich komplett eure Erinnerungen und so verloren und damit werdet ihr da auch reingesetzt in dieses Spiel. Also erstmal alter Kaffee, aber dadurch ist auch glaubwürdig, dass ihr eben alle unterschiedlichen Leute nach allen unterschiedlichen Belanglosigkeiten auch dieser Welt nachfragt. Und das wird einfach so dermaßen geil da reingefügt. Das ist nur empfehlenswert und ein ganz, ganz großartiger Ride. Möchte Dennis da noch was hinzufügen?
Ich finde, generell CRPGs sind Premium, wenn es darum geht, Choice zu vermitteln. Und das geht einfach wesentlich besser als zum Beispiel in so, ich sag mal, so Breakout-Stars. Also wenn es jetzt kein klassisches CRPG ist, aber erst besser, dass man eher für Story spielt, sowas wie Dispatch oder wie heißen sie, Telltales, Walking Dead und so weiter.
Genau.
Und wer an sowas Spaß hat, der hat auch einen unglaublichen Spaß an Disco Elysium, wenn er halt damit leben kann, dass es halt sehr text-heavy ist.
Stimmt, ja. Aber ist jetzt auch vollständig vertont. Das war ganz früher, glaube ich, noch nicht so. Aber es ist so, ja. Und das ist wirklich, ist brillant.
Ja. Ist auch für Leute, die sowas wie Fear Loathing in Leaving Las Vegas, wie das Ding heißt, mit Johnny Depp. Für Leute, die Boogie Nights gerne mögen. Für Leute, die generell so Paul Thomas Anderson, Wes Anderson. Man kann es halt gut gucken. Also, beziehungsweise spielen. Es ist wirklich schön.
Hatte ich sehr viel Spaß mit dieser Woche. Sei euch nochmal ans Herz gelegt, solltet ihr es noch nicht gespielt haben.
Geil.
Gut, dann reden wir natürlich über Diablo 2, beziehungsweise den neuen Content-Patch oder das Add-on Reign of the Warlock. Dennis und ich haben fleißig Warlock gespielt. Dennis, wie ist es bisher für dich?
Warlock ist mit Abstand die stärkste Klasse in Diablo 2. Die ist nicht nur der beste Melee-Charakter, der beste Caster, sondern auch noch der beste Summoner. Du musst dir das so vorstellen, der Barbar, der König des Melees, also quasi wo dran steht in der Description, ja, der Typ, ne, der kann kämpfen, deswegen kann der auch so cool mit Waffen. Der kann nicht mit einer Zweihand in einer Einhandwaffe halten, der Warlock kann das. Und alleine das sorgt dafür, dass du eine unendliche Vielfalt an neuen Builds hast, bei Items, die du normalerweise als scheiße ansehen würdest, weil es halt Zweihänder sind und damit kann ich kein Schild tragen oder zwei Einhänder, die sind jetzt auf einmal gut. Ne? Es ist unglaublich, es ist wirklich super, super krass. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte, würde ich behaupten. Das Herald-System ist shit, also ist richtig garbage. Und dadurch, dass, also ein bisschen Deep Talk, ne? Es gibt in Diablo 2 gibt es sogenannte Thunder Charms, die dafür sorgen, dass die Immunitäten in Akt 4 beziehungsweise auf Hell gebrochen werden. Und das ist eine easy und eigentlich eine billige Variante gewesen, dass man zum Beispiel auch mal sowas wie ein Fire Druid hat spielen können. Weil du holst dir einen Fire Charm, den kriegst du von anderen Spielern sehr billig oder du kannst sie sogar richtig schnell finden, also früher. Und jetzt sind die halt gelockt hinter der neuen Terror Zone Herald Mechanic und die Dropzahl ist abysmal. Und hat das jetzt dann ein Spieler hat sich hingesetzt und hat nur Terror Zones mithilfe seiner Community gefarmt und der ist dann dabei rausgekommen, dass nur einer von 800 Heralds ein Thunder Charm droppt und die sind dann auch noch unterschiedlich geweightet. Aber finde erstmal 800 Heralds, zum Beispiel nur weil du in der Terror Zone bist, hast du nicht immer einen Herald. Und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem super, super geil, mal eine andere Klasse zu spielen. Auch wenn sie sehr, sehr, sehr viel zu stark ist.
Okay. Ich bin noch nicht so weit wie Dennis. Schlicht und einfach, weil ich nicht so viel Zeit habe dafür. Aber ich habe jede freie Minute auch gespielt. Habe sehr viel Spaß damit. Bin aber erst Hölle Akt 3. Von daher habe ich noch ein bisschen Weg vor mir. Habe aber sehr viel Spaß. Es fühlt sich wirklich, also was ich gut finde am Warlock, es fühlt sich wirklich wie ein Diablo 2 Charakter an. Den ist es wirklich sehr gut gelungen, irgendwie den einzubinden. Ich fand ihn jetzt bisher noch nicht so stark, weil ich noch nicht die Items hatte, um umzuskillen und auch diesen Echoing Strike zu spielen. Das heißt, ich war immer noch Fire geskillt und da hat man in Hölle große Probleme, weil alles feierresistent ist. Das ist super nervig. Aber das kann ich jetzt, denn es hat mir vorhin eine Waffe gegeben und ich freue mich schon darauf, nach dem Podcast umzuskillen und das zu spielen, weil das ja wohl die OP-ste Skillung im ganzen Game ist. Habe ich Bock drauf. Und ja, man macht halt das, was man in Diablo immer macht. Das heißt, man sucht nach Items und freut sich, wenn irgendwas Cooles droppt. Ganz anders als in Diablo 4. Mit ganz vielen Sockeln möglichst. Ja, genau. Also es ist ein sehr, sehr guter Patch. Es ist sehr viel Gutes dran. Allein dieses Tab, wo du die ganzen Sachen reinstopfen kannst, die du sonst bei irgendwelchen Charakteren gebunkert hattest, musstest du andere Charaktere für machen, um deine ganzen Runen und deine ganzen Flaschen unterzukriegen. Es gibt sogar jetzt irgendwie einen Skill, einen Tab für diese Doppel, also diese lilanen Pots, wo du beides drin. Ja, genau. Und du hast die ganze Scheiße nicht mehr im Inventar. Das ist einfach super gut. Also
das sind diese ganzen Quality of Life Sachen. Also ich habe zu Steve gesagt, dass es live gegangen ist. Es fühlt sich halt an wie PoE 1 vor 10 Jahren. So in etwa. Vielleicht sogar eher so vor 12, 13 Jahren. Und dementsprechend ist es natürlich mega gut. Ne? Wer jetzt gedacht?
Ja, ich hab's ja immer gesagt, ne? Einfach mal bei der Konkurrenz, die in diesem Bereich einfach vorne ist, mal was abschauen. Warum denn nicht? Ist doch nicht schlimm.
Ist auch wirklich nicht schlimm. Und es ist auch super gut. Ich würde noch ganz gerne anmerken, was den Warlock halt so ultra stark macht. Und deswegen macht das auch Sinn, dass halt die Thunder Charms weg sind und so. Also es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als hätte Blizzard die mit Absicht so weggenommen, damit alle Leute halt einen Warlock spielen, weil ich glaube, jeder, der viel, viel Diablo spielt, der hatte den instant selben Gedanken, ich glaube, wir haben uns alle gleichzeitig gedacht, ja, dann hole ich mir einen Mob mit einer Conviction Aura. Muss ich mir wie heißt es, Runenwort, Steve, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Insight.
Nee, nicht Insight. Insight ist für Mana.
Ich weiß, das andere. Ja, ja, das da drüber, ja. Insanity.
Infinity,
genau. Ja.
So, Infinity, so, jetzt haben wir es. Und das hat ja jeder halt gemacht. Und das ist so unglaublich stark. Wenn du so einen Hephaistos hast mit Amplify Damage plus Conviction oder mit Amplify Damage plus Fanatism, es ist der Bruder, ne? Hephaistos selbst stirbt fast nie. Der tankt einfach alles. Der ist der absolute Giga-Chat. Ich glaube, ich könnte den nur killen lassen, der würde so einen Akt schaffen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe noch keinen ich habe ja nur die Nightmare-Variante. Die Höllen-Variante habe ich noch nicht und der ist nicht so stark, finde ich.
Meine Faustos ballert alles um.
Ich habe aber auch nicht Cursed. Ne? Ich wusste das nicht, dass man Cursed haben muss als Affix. Ich hatte immer nur die Aura, die grüne.
Ja, Cursed macht so einen Unterschied, ne?
Okay.
Dann ist das so, ich mir geil, so einen, ne?
gleich holen.
Du kannst im Prinzip, kannst du auf deinem Warlock ja eine Aura haben, dann zwei Auren über deinen Merc, ne, also über Waffe und die Aura, die er selber hat, und dann nochmal zwei Auren über Hephaistos. Ist Auren
die korrekte Mehrzahl auch?
Ich glaube schon.
Auren? Ja, Auren.
Ist das ist
ja.
Ich würde wahrscheinlich Auras sagen oder so. Ne? Aber das ist
Aurel? Deswegen bist du auch Physiker, ne? Also mit Worten hast du es nicht so, weil mit deinem Godbody hast du sowieso alle Weiber abgefickt. Dementsprechend ist es Auren.
Oh Gott.
Aurei,
ja.
Okay, also für alle, die irgendwie an Retro-Gaming Spaß haben, was neu aufgelegt wurde. Am Wochenende kommt ja auch das alte Pokémon wieder. Leo freut sich schon drauf. Ich bin mal gespannt, ob mir das überhaupt gefallen wird mit dieser alten Gameboy-Grafik, die zwar neu aufgelegt wurde, aber immer noch nach Gameboy-Grafik aussieht. Pokémon? Ja, es gibt jetzt ein Remake von Nintendo zum 30-jährigen Jubiläum von Feuerrot und Smaragdgrün. Und das kostet 20 Euro und das haben wir uns gegönnt, natürlich mit Glurak, mit Feuerrot. Und das werden wir am Wochenende spielen. Leo freut sich schon drauf. Aber ich habe Zweifel, ob ihm das gefallen wird, weil es ja sehr, sehr spartanisch ist im Vergleich zu dem Gaming heutzutage. Mhm. Wir schauen mal. Das nur als kleine Nebeninformation. Normalerweise würde ich sagen, Leute, guckt in Diablo 2 rein, gibt ja aktuell eh nichts Besseres, aber gerade für uns Blizzard-Fanboys oder die noch übrig geblieben sind, ich bin ja wirklich, ich bin wirklich treu, das weiß man, und von daher gucke ich natürlich auch in das neue Add-on rein. Ich habe jedes Add-on von Blizzard gespielt und ich werde auch Midnight spielen. Heute Nacht um 2 Uhr geht's los. Oder um 12 Uhr, glaube ich, geht's schon los. Weiß ich nicht mehr. Ich muss morgen früh raus, von daher werde ich es eh heute Nacht eh nicht spielen können. Aber ich werde es morgen spielen. Ich werde wahrscheinlich sogar streamen am Freitagabend. Wenn ihr den Podcast, wenn ihr zu meinen Patrons gehört und den Podcast schon hört, dann sehen wir uns heute Abend im Stream. Und Bono hat versprochen, dass er auch dabei sein wird. Könnte auch lustig werden. Wir werden über Kochen reden, hat er schon angekündigt.
Das könnte das wieder. Versprochen?
Du hast gesagt, du bist dabei.
Ist echt? Okay, na gut, da muss ich ja wohl.
Wow, jetzt will ich ja wieder ausreden. Also, wie gesagt, heute am Midnight, ich habe mir das Housing extra noch nicht angeguckt. Falls ihr euch fragt, wie Midnight, das kommt doch erst später raus, ja, aber wenn man die Epic Edition hat, kann man eine Woche vorher ran. Die Community hat dafür gespendet, deshalb habe ich das jetzt eingelöst und werde dann morgen loszocken. Und ja, das Level macht mir immer Spaß und dann schauen wir mal, das ist ja, wird ja immer kürzer gefühlt und wie lange ich dann Lust habe. Aber ja, was geil ist halt dieses Housing. Und das, was richtig cool ist, erinnerte mich irgendwie an unser SimCity-Event damals mit Lord Abaddon. Weil du kannst dir ein Haus aussuchen in so einem Bereich, der extra dafür vorgesehen ist. Kommst du über die Portale rein, die bei die in Stormwind da in diesem Zauberturm sind, wo auch die anderen Portale sind. Und dann kannst du da irgendwie einziehen, dir dein Haus bauen. Das Geile ist, du kannst quasi deine Nachbarschaft selbst bestimmen. Du kannst, als würdest du eine Gilde gründen, hast du wie nennt man das? So ein Register und da müssen alle unterschreiben und dann sind alle in einer Nachbarschaft. Dann ist also irgendwie dein jemand aus deiner Gilde ist dein Nachbar und das ist, finde ich, ganz witzig. Das heißt, ich werde morgen im Stream mir eine gute Nachbarschaft zusammensuchen, ne? Die auch, wenn es schneit, irgendwie den Weg fegt und was man so als gute Nachbarschaft sieht. Ja, das könnte ganz witzig werden. Und ja, leveln. Oh, ich werde meinen Schaman spielen, den ich auch in Legion Remix gespielt habe. Der macht mir Spaß. Und ich, keine Ahnung, so zwei, drei Wochen irgendwie die ersten Instanzen machen. Vielleicht mal einen Boss angucken im Dungeon. Solange ist es ganz nett. Und das mache ich auf jeden Fall mit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt am Freitag. Also für die Patrons morgen. Und für alle anderen
dann. Heute.
Rückwirkend genau. 3 Tage. Also Freitagabend mache ich den Stream. Ja, das dazu. Mehr gibt's dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Dann ist das Sauerkraut-Event offiziell vorbei. Wann war das? Sonntag? Gab's den Raid? Dennis hat sich das komplett angeguckt, von daher kann Dennis ein bisschen mehr erzählen. Wir waren ja letzte Woche richtig fies, haben still und heimlich gehofft, dass das gewiped wird. Aber es war, ja, sie sind mit World Buffs reingegangen und es war dadurch ziemlich leicht, ne?
Es war mega, mega leicht. Also ich fand's auch extrem langweilig. Mich würde natürlich interessieren, wie das andere wahrgenommen haben. Was soll man dazu sagen? Ne? Also auf der einen Seite, die Streamer gehen dann natürlich rein und wollen sich nicht zum Idioten machen. Wenn die da jetzt reingegangen wären und es wäre halt so ein Content-Event gewesen, dann hätten die sich vielleicht Leute über Jahre über sie lustig gemacht. Ne? So ha, 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 ha. Und dementsprechend sind die da super übervorbereitet reingegangen. Wobei kann man sagen, dass es übervorbereitet ist, wenn man halt HC spielt. Da ist ja das Ziel, nicht zu sterben. Ne? Und damit haben die dann halt sehr, sehr, sehr lange für den Raid gebraucht. 15 Uhr sollte es losgehen. Ich glaube, der erste Pull war kurz vor 5 oder so.
Wow.
Durch waren sie. Boah, wann waren sie denn durch? Kurz nach 8, glaube ich. Kurz nach 8. Der Falgan hat das Ganze geleitet. Ist ein kleinerer Streamer, der hat das fantastisch gemacht. Mit einer ganz netten Atmosphäre und sehr freundlicher Persönlichkeit. Metashi hast du fast gar nicht mitbekommen. Papa Platte war sozusagen der Antagonist. Gefühlt haben die meisten Leute ihm nur Schlechtes gewünscht. Und
ja, es gab da Beef mit der Hand of Blood Community. Ich hab dann im Social Media gesehen, wie er im Prinzip gesagt hat, die sollen sich alle ficken, ich bin nicht auf den Raid vorbereitet. Die haben ihm vorgeworfen, dass er sich null vorbereitet hat und im Urlaub war und sich dann an seinen Charakter auch noch ziehen lassen. Was ja meine Kritik auch war. Und er hat im Prinzip gesagt, ihr könnt mir gar nichts, ich habe das Event organisiert, ich habe hier viel Zeit reingesteckt, ich mache, was ich will. So, genau. Also fast schon ekelhaft, arrogant kam er darüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt gespielt war, um da irgendwie Clips zu farmen oder wie man das nennt, keine Ahnung. Aber er kam schon sehr unsympathisch rüber in diesem Video, ne?
Ja, mega unsympathisch. Also das Problem ist halt, ne, auf der einen Seite verstehst du das. Kevin, Giacomo und Max, also Hand of Blood, haben sich da hingesetzt und haben gesagt, wir machen das zusammen. Lass uns eine OnlyFans-Variante machen auf Deutsch. Mit einem leicht abgeänderten Regelwerk. Und es ist ja quasi von Tag 1 an wurde das Regelwerk nicht wirklich eingehalten. Und gefühlt für die Leute, die jetzt nicht ganz oben mitspielen oder zu dieser Bubble hören, war das sehr, sehr unfair. Also zumindest wurde es als sehr unfair wahrgenommen. Ne? No Way for You mit 2 Verstößen, nichts passiert. Hand of Papa Platte, der sich dann hat ziehen lassen, nichts passiert. Es hieß ganz am Anfang noch im offiziellen Regelwerk, und bitte korrigier mich, weil du hast ja Zugang aufs Discord, Steve, dass keine World Buffs gespielt werden sollten. Und die ersten World Buffs, die gedroppt sind, wurden sich direkt geholt, gezielt. Es hieß, wenn man vorbeiläuft und es droppt ein World Buff, hey, dann hast du halt Glück gehabt. Ne? Aber die wurden dann ja wirklich gefarmt. Gezielt. Wurden gefarmt. Ne?
Ja, richtig.
Und dann wurde das halt auch ein bisschen runtergespielt. Und dann hieß es immer noch, ja, wir sind Guild-Found. Nein, seid ihr nicht, weil mit World Buffs, das Äquivalent dazu, ne? Also ich muss mich jetzt noch mal ganz genau dran erinnern, weil wenn du Krieger bist mit World Buffs, also mit Songflower, mit ZG, mit Oni, kriegst du, ich glaube, es sind 150 AP, 10% Crit, 30% mehr Stats, 10% Movement Speed, bla 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 bla. Und du kriegst absurde Statistiken. Das ist mehr als mit deinem ganzen Priebus zusammen, was du finden kannst. Abseits von Hit. Ne? Du ersetzt quasi fast alle deine Items nur durch diese Buffs. Und das hat man dann halt auch gemerkt, so an der DPS. Und dann stellt man sich da hin und sagt, hey, wir sind Guildfound. Ich finde, dann hätte man eher sagen sollen, okay, wir haben alles genutzt, was wir konnten, um zu überleben. Und spinnt das Narrativ. Ne? Das ist halt, es geht hier ums Überleben, wir wollen uns nicht zum Clown machen. Dann hätte ich das auch mehr gefeiert. Aber so fand ich das halt auch so demonstrativ. Dann stellen die sich da hinterher hin und schreien die ganze Zeit ins Mikrofon, nachdem es vorbei ist, Guildfound, Guildfound. Als wollten die auch die Leute auch noch triggern, ne? Das fand ich nicht cool. Und das war auch nicht so gut an dem Event. Der Einzige, der content-technisch quasi vorbereitet war, wenn es denn ein Content-Event hätte sein sollen, das war halt Hand of Blood. Der hatte eine Rede vorbereitet, der hatte eine aktive Playlist, da kam dieser Sänger rein. Dann hatten sie dieses, was ich komplett langweilig finde, wahrscheinlich, weil es nicht mein Humor ist, aber Kalle Kuschinski kam rein und hat dann dieses semi-deutsch-englische Loot-Verteilungsding gemacht. Fand ich auch nicht geil, ist nicht meine Art von Humor. Trotzdem wollte ich es mir halt mit sich zu Ende angucken. Da waren ja auch Leute dabei, die ich jetzt persönlich kenne und auch mag. Zum Beispiel den Terste, den kenne ich jetzt privat und der ist ein super netter Typ. Giacomo habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, bla 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 bla. Ne? Den habe ich das natürlich gegönnt, dass das was geworden ist und so weiter und so fort. Aber ich denke halt, insgesamt war das ein ziemlicher Hate-Watch für viele Leute. Und jetzt wird das Ganze ja morgen, glaube ich, abgeschlossen. Samstag oder Sonntag wollen die nochmal Oni machen.
Mhm. Hab ich gehört, ja. Und man darf auch nicht vergessen, die haben ein zweiter Wave, hat das auch noch geklärt, ne? Allerdings auch ohne mit World Pass. Aber das, ja genau, komplett ohne Tote. Und das hat mich gefreut, weil dann irgendwie die zweite Reihe auch irgendwie nicht umsonst gelevelt hat. Das hatten wir letzte Woche ja, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass es einen zweiten Raid geben wird. Die haben sich da selbst organisiert und das fand ich schön. Das war irgendwie, habe ich denen dann gegönnt so.
Ja.
Ja, jetzt ist offiziell das Event vorbei. Auf dem Discord steht jetzt irgendwie, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier für Content auch noch weitere Raids machen. Aber das Event ist jetzt offiziell vorbei.
Es war halt auch so ein komisches Event, ne? Also wenn man so, Maris wird es bestätigen können, er ist auch so ein OnlyFans-Fanatiker gewesen wie ich. Bei OnlyFans war halt wesentlich mehr Interaktion zwischen den Streamern und auch ein viel größerer RP-Anteil. Also bevor Pirate Software zum Beispiel diesen Downfall hatte, hatte der immer so einen Ork dabei und der konnte nicht reden. Und dann sukzessiv, so wie Pirate Software gelevelt hat und mehr Int-Buffs verteilen konnte, wurde der Ork im Laufe des Levelns immer klüger. Und ich glaube, das war dann irgendwann, als Arcane Brilliance Rang 2 kam, dann war der auf einmal total der Physiker und hat dann mit so einer, wie erklärt man denn das, wie so, der hatte so einen Stimmenverzehrer, dass das immer wie so ein göttliches Echo war, weil der ascended ist in Sachen Intellekt. Das war halt Comedy Gold, ne?
Also was gab's gar nicht, schade eigentlich, ne?
So eine Sache, ich glaube, das, was wird denn hier von stecken bleiben so, ne? Also wenn du an OnlyFans denkst, dann denkst du wahrscheinlich an Tyler One vs. Soda Pop in das Pirate Software Ding. Die Verhandlungskünste von Yamato mit dem Lionheart-Helm. XQC, der sich gedacht hat, er könnte einen kleineren Streamer bullien und dann aus der Gilde geflogen ist. Bla bla bla, ne? Da gibt's so richtig viele Sachen. Wenn ich jetzt an OnlyFans denke und davon habe ich, wenn ich jetzt an Sauerkraut denke, davon habe ich mehr geguckt als von OnlyFans, weiß ich nicht, was mir da jetzt in Erinnerung bleibt. Das mit den 16K bei dir, wo du mit Hachi gespielt hast, was super lustig war.
Ja.
Und wahrscheinlich. Ja, und dann würde ich sagen, das Papa-Platte-Ding mit den Schläuchen. Ich glaube, viel mehr wird hier nicht hängen bleiben.
Und dass Steve Krömer Murlocs hast.
Ja. Das stimmt. Ja. Ja, das also, ist ein sehr schönes Schlusswort dafür. Es gibt Gerüchte, dass es irgendwann Sauerkraut 2 geben soll.
Mir hat Spaß
gemacht, aber ich werde es beim nächsten Mal anders angehen. Also wenn ich überhaupt gefragt werde, ob ich dabei sein will. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da gut präsentiert habe oder ob man mich da in guter oder schlechter Erinnerung behält. Irgendwie kann ich nicht sagen. Wenn die mich wieder fragen, mache ich mir Gedanken, ob ich das nochmal möchte. Und mir hat Spaß gemacht. Ich könnte mir es wieder vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich muss das anders angehen, ja.
Ich würde halt ein paar Änderungen machen, ne? Also nach OnlyFans gab es zum Beispiel die Kritik, dass wenn du Neulinge dazu holst, damit es entertaining ist, weil keiner hat doch Bock, 40 Schwitzern zu gucken, die schon 30 Mal gelevelt haben und auf jeden Fall nicht sterben werden, ne? Das macht ja keinen Spaß. Das Event lebt ja von den Neulingen. Dass du dann zum Beispiel so ein Sherpa-Event daraus machst, dass du sagst, okay, ihr dürft nur zu zweit leveln und wenn einer von euch stirbt, muss der andere deleten. Dann sorgst du dafür, dass die Gruppen kleiner bleiben. Gruppenquests musst du zu zweit machen und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann so eine ganz andere Dynamik. Und das hilft ja auch den Streamern. Du kannst dann ja Profis mit kleineren Paaren und so weiter. Also es gibt schon da gibt es Optimierungsbedarf. Ich glaube aber, dass so ein Sauerkraut 2 kann ja nur noch mal so einen richtigen Schub kriegen, wenn es größere Streamer dabei hat.
Wie meinst du?
Ich glaube, vom Content her hat jeder verstanden, dass die deutsche Core-Community so über alle Bereiche hinweg kein Interesse an WoW hat. Das Event war jetzt viewer-technisch nicht so krass, also auch wenn jetzt gesagt wird, oh, das lief eigentlich ganz gut, glaube ich, ist es für viele ein bisschen enttäuschend gewesen, was die Klickzahlen anging. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher. Und wie willst du das hochskalieren? Wenn du es nochmal machst, musst du dich ja dann an allem messen. Du musst dich daran messen, wie viel Content rausgekommen ist. Du musst messen, wie viel Geld daran rausgekommen ist. Wie groß die Reichweite war und so weiter. Das heißt, du musst ja überall einen drauflegen, so oder zumindest in einem Bereich so signifikant besser sein, dass es ein Upgrade ist. Es lohnt sich ja nicht, einen zweiten Film zu machen, wenn der nicht besser ist als der erste.
Ja, das sehen aber viele Filmstudios anders, mein Lieber.
Ja klar, die rechnen auch mit Minimum Viable Product, ne? Aber in der Regel für diese Content Creator, es geht ja darum, dass es nach oben geht.
Naja gut, ich sag mal, dass jeder Streamer ist ja auf irgendwie ein Spiel oder in den seltensten Fällen irgendwie Multi-Gaming-Streamer. Und das ist nun mal so auf Twitch, wenn du was anderes spielst, dann gehen dir halt einfach Leute flöten, ne? Und wahrscheinlich ist das Problem, ne? Das war eine Zeit lang lustig irgendwie, weil was Neues, aber dann hat man gedacht, ja, jetzt eben so einer Pfeife beim WoW-Leveln zuzugucken, muss ich eigentlich nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da viele, was die Viewerzahlen anging, irgendwie gestruggelt haben oder sind.
Haben sie auch, also das haben ja auch ganz viele gesagt, selbst so ein Papa Platte ist ja vorangegangen, dass er fürs Business auch was anderes machen muss und dass er jetzt nicht den Snowboard-Trip canceln kann. Weil das ist halt fest gemacht, ne, und der braucht das auch und der hat ja auch eine Verpflichtung so als Arbeitgeber, der muss ja auch seine Mitarbeiter bezahlen, der muss dafür sorgen, dass das Geld reinkommt, bla 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 bla. Es ist halt nicht einfach. Und dann so ein richtiger Tiefpunkt würde ich auch noch sagen, weil der hat es halt am besten gemacht, das war halt Hand of Blood, der war zweimal krank, ne? Und er ist dann irgendwie, ich glaube, 3 Wochen ausgefallen. Und dann hatte ich auch so das Gefühl, so innerhalb von Sauerkraut war auch viel Hass. Also das war, die haben sich auch richtig gehatewatcht gegenseitig, oder?
Wer denn?
Die sagen dann zwar aus Content und so weiter, freust du dich, wenn wer stirbt, aber ich fand's auch ein bisschen übertrieben teilweise.
Hm. Ist alles ein bisschen mir vorbeigegangen, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt.
Also zum Beispiel, als Metashi gestorben ist.
Ja, weil, das fand ich echt daneben, ja, muss ich sagen. Das fand ich echt daneben.
Weil Metashi zu Noema meinte, bla bla bla, du wirst nicht 60 werden, das ist so genau. Schwer, bla 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 bla. Und
ich
dann war es halt nicht
60 werde.
Also, WoW Classic ist ja kein schweres Spiel mechanisch, sondern es ist ja ein Knowledge-Check. Ne? Wenn du weißt, was passiert, dann in der Regel stirbst du dann nicht. Ne? Also, wenn Steve sich noch daran erinnert hätte, dass bei Elisa Adsporn, dann hätte er die vielleicht nicht gemacht.
Ist so, hundertprozentig.
Ja, oder er wäre halt auf die, ich glaube, man spielt die mit der Hütte. Du kannst also auf die Hütte drauf.
Ja, ich habe das danach ausprobiert mit meinem gestorbenen Char dann auf dem Jubiläumsserver, das war wirklich dann sehr leicht, auf die Hütte zu springen, ja.
Ja, das sind halt so Knowledge-Checks und dann weißt du das halt. Oder dass du in Dust-Wallow-Marsh, wenn darfst du so eine. Ich glaube, das ist nur Allianz-Seite. Da gibt es so eine PvP-Quest. Da wirst du gefleckt und da stehen dann die ganzen Griefer daneben. Da stehen dann überall 60er Rogues und warten darauf, dass wer Unsinn macht. Oder in Swamp of Sorrows, dass dich auf einmal so ein Honor Guard taggt. Ja, dann hängst du da, ne?
Wow. Okay.
Das, ja.
Dann würde ich sagen, schließen wir den Gaming-Bereich mal ab und kommen, wir sind schon über einer Stunde, kommen wir zum Serien- und Filmebereich. Und irgendjemand hat Daddy O eingetragen von 2023. Was ist das für ein Film?
Den habe ich eingetragen tatsächlich. Und zwar ist das ein Film, den habe ich in der letzten Woche gesehen, weil der bei Amazon Prime, glaube ich, gerade kostenlos war. Und ich aus welchen Gründen auch immer so ein, oder was heißt aus welchen Gründen auch immer, aus rein subjektiven Gründen immer so ein bisschen Narren gefressen habe an so Noir-Filmen oder so Filmen, die so ein bisschen so ein Noir-Charme auf jeden Fall versprühen. Und Daddy-O ist so ein Film, der letztendlich ein bisschen unscheinbar ist in seiner Handlung, weil er schlicht und ergreifend eine Taxifahrt im Grunde begleitet mit Taxifahrer Sean Penn und Taxifahrerin oder die, oder nicht Taxifahrerin, sondern halt dann eine Passagierin ist, wie heißt sie? Dakota Johnson, glaube ich. Kann das sein? Jedenfalls, ne, so ein relativ moderner Film dann von 2023 und es geht wirklich einfach nur in dieser Konversation von halt wirklich Passagier und Fahrer durch so eine Fahrt von New York, einfach vom Flughafen von New York aus bis irgendwo in die Stadt halt rein. Und da werden unterschiedliche Themen halt behandelt, wo du dann auch viel über diese beiden Charaktere lernst. Sehr viel Auswirkungen eigentlich von außerhalb gibt's da gar nicht. Und das ist so ein Film, der guckt sich einmal so komplett, das ist ein Flow. So, und das ist was, worauf ich auch ein bisschen abfahre. Und für Leute, die so ein bisschen diesen cineastischen Stil von so Noir-Filmen, in denen jetzt sonst actiontechnisch eigentlich gar nichts geht, sondern eigentlich fast alles von Konversationen und von menschlichen Emotionen und halt Verbindungen untereinander getragen wird, für die wird wahrscheinlich auch so ein Film was sein können. Und das wollte ich ganz kurz einfach mal angesprochen haben.
Okay.
Ich werde gucken. Klingt noch was für mich.
Ich fand, ne, ist jetzt kein überragender Film oder so, aber es ist ein total netter Film, den man sich definitiv auch mal so angucken kann.
Muss ja nicht immer das tiefste Scheiße der Welt sein, ne? Manchmal muss es nicht der Marianengraben sein, sondern der Wörthersee reicht.
Okay. Dann reden wir über das Staffelfinale von A Knight of the Seven Kingdoms und
Spoiler.
gucken, ja, vielleicht ein bisschen darüber hinaus noch. Ihr Lieben, wir möchten natürlich darüber reden, deshalb an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Wenn ihr das Staffelfinale noch nicht geguckt habt, dann spult mal mindestens 10, 15 Minuten vor, bitte. Ab jetzt. Ja, wie fandst du es, Dennis? Ich war ganz zufrieden
Erzähl du
damit.
doch mal, du
Ja,
bist
das ist
der,
ein, ja.
du bist der, der das nicht gelesen hat. Also
Genau.
dementsprechend würde es mich interessieren, wie du es findest.
Also ich fand, es war ja im Vergleich zu der unfassbar krassen vierten und fünften Folge, war es ja sehr ruhig so vergleichsweise. Es war so ein bisschen so die Wunden lecken, die alle genommen haben. Ja, es war sehr, ja, es war einfach ein ruhiges, nettes Finale, was so ein bisschen, sagen wir mal, zur nächsten Staffel gleitet, Eck und Dank, obwohl Eck scheinbar nicht, also offensichtlich nicht danach gefragt hat, ob er das darf. Die gehen jetzt irgendwie auf die große Reise. Ich fand die Szene am Ende sehr schön und die wurde auch im Internet gefeiert, als sie zuerst zu dritt ritten und der Ritter dann quasi abbiegt mit seinem Pferd.
Der
Und
Arden.
ja, genau. So symbolisch dafür, ne, so wegen jetzt geht ihr euren eigenen Weg, so nach dem Motto. Das fand ich ein sehr schönes, also Bildgewalt, ne, fand ich ein sehr schönes Bild zum Schluss. Ich habe mega Bock auf die zweite Staffel irgendwie. Es war einfach eine 10 von 10 Staffel für mich. Die Serie ist wunderschön. Ich hätte das nicht gedacht, dass man aus so einer, ich sag, möchte fast sagen, Nebengeschichte in der grandiosen Game of Thrones Lore, sowas Schönes machen kann. Und ja, für die beiden sind ja noch wichtige Rollen vorgesehen. Irgendwie, das hat ja die Wahrsagerin schon so ein bisschen geteasert. Und ja, also ich fand es ein sehr stimmiges Staffelfinale. So Wunden lecken und gucken, wie es weitergeht und dann voraus quasi in die neue Staffel in die Wüste, wie heißt es da hinten?
Dorn.
Dorn, genau. Ja. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Ruhiger als die Folgen vorher natürlich alles. Dennis.
Ja. Ich bin hellauf begeistert. Ich fand alles geil. Ne? Ich fand die ganze Staffel geil. Ich habe auch jede Folge mehrfach geguckt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich werde es bestimmt auch in einem Monat, werde ich es bestimmt auch von Anfang bis Ende durchgucken. Es sind ja nur 2,5 Stunden oder so, ne? Mir hat alles daran gefallen. Ich war hellauf begeistert vom Schauspieler, der den Maker spielt. Weil der hatte so richtig viel gebrochen in seiner Stimme. Und wenn er da so steht und sagt, die Leute werden sich immer fragen, ob ich meinen Bruder absichtlich kaputt gehauen, ne? Und das war halt nicht so. Und ich werde das mein ganzes Leben lang bereuen. Und weil dann auch die Größe, die der hatte, ne? Dann halt zu so sagen, will you have him, sir? Dass er dann trotzdem seinen Sohn halt danken geben. Ja. Genau. Ja. Also einfach wie menschlich groß das ist, zu sagen, ey, das war ein mega dummer Unfall und das war mein Unfall. Und ich weiß, dass meine Söhne schuld daran sind, dass das überhaupt hier so weit gekommen ist. Ich habe keine schlechten Gefühle dir gegenüber.
Ja.
Das menschlich ist das riesig. Und das fand ich richtig, richtig geil. Also, keine Ahnung, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an dieser Serie mochte.
Ja, stimmt. Das ist wirklich schön. Ja, aber auch, was ich auch gut fand, ist die Rolle von vom Hedge Knight, also das alles abzulehnen, die guten Angebote, die er bekommt. Zuerst ja vom Hirsch, wie heißt er? Baratheon?
Lionel Baratheon.
Ja, genau. Das Angebot von wegen, komm mit mir irgendwie, wir kämpfen zusammen, saufen zusammen, wir machen dich ein bisschen stärker so. Und er einfach sagt, er lehnt das halt ab. Das sind halt einfach sehr lukrative Angebote, die er bekommen hat, auch für seine Zukunft, so nach dem Motto. Und die Königsfamilie macht ihm quasi dasselbe Angebot, komm zu uns aufs Schloss irgendwie, dann wirst du trainiert und ausgebildet zu einem richtig guten Krieger. Und nebenbei irgendwie nimmst du meinen Sohn noch und er ist dein Knappe. Und er das alles ausschlägt und sagt, nee, hab ich nicht so Bock drauf, ich will ab jetzt meinen eigenen Weg gehen. Das fand ich auch extrem, also einen extrem großen Charakterzug einfach an ihm so.
Ja. Ja, also fand ich auch, wenn ich was zu kritisieren hätte, mir fällt doch was ein. Okay. Dann im Buch ist es nie geklärt, aber strongly implied, dass Sir Arlen den Duncan halt nie geneidet hat, ne? Und hier haben sie das ja dann explizit klargestellt, dass er nicht geneidet ist. Und dann dachte ich so, okay, ihr habt das die ganzen Folgen über so schön durchgezogen, das nicht zu machen. Aber ich verstehe, dass ihr das jetzt als finales Recap so auf sicherer Basis, na okay, vielleicht gibt es 2, 3 Zuschauer, die das nicht verstanden haben. Jetzt gehen wir mal auf ganz Nummer sicher. Bitteschön, er ist kein Ritter. Na? Das fand ich nicht so cool. Dafür fand ich den Change richtig gut, dass Maker den Egg nicht weggegeben hat. Also, dass der einfach abgehauen ist, ne? Ja. Und gesagt, das fand ich gut. Das passt nämlich total zu diesem Jungen. Das fand ich richtig gut.
Ja.
Das war ein richtig schöner Change. Den fand ich geil.
Gerüchten zufolge wird es ein Jahr, also was heißt, die haben auch schon, der Showrunner hat sich schon geäußert, also sie planen damit, dass es, dass, ähnlich wie bei Game of Thrones damals, dass es in einem Jahr schon die nächste Staffel geben soll. Das heißt, aktuell ist wirklich, also er sagt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ist jetzt der Plan, dass im Frühjahr 2027 die zweite Staffel kommt. Und die drehen schon seit Januar dran. Also die sind jetzt schon im Dreh und in der Produktion der zweiten Staffel. Und da kann man sich auf was freuen. Ähnlich wie wir das damals mit Game of Thrones hatten, wo man sich jedes Jahr auf die neue Staffel gefreut hat. Das schaffen viele nicht mehr, viele Produktionen. Da muss man 2 oder 3 Jahre warten teilweise. Die wollen es versuchen. Ich bin sehr gespannt. Aber es sind ja auch nur 6 Folgen. Das darf man immer nicht vergessen. Ne?
Ja, ein langer Spielfilm. Die nächste Staffel kann ja auch mehr Folgen haben. So sieht's ja nicht aus. Ne?
Ja, das dauert ich aber.
Ich glaube es auch nicht. Aber die sind natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil der Schauspieler, der den Egg spielt, ne? Der lebt auch ein bisschen davon, dass der noch jetzt so eine kindliche Stimme hat. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das noch so viel Charme hat, wenn der so krächzt.
Also, ja, das ist ein sehr guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, klar. Sieht man ja bei den Stranger Things Guys, ne? Die irgendwie so jetzt gefühlt Mitte 20 sind alle.
Ja.
Das, ja.
Oder an Bran the Broken, ne? What the fuck ist denn da passiert? Das tut mir ja leid, ne? Es ist.
Ja. Nett formuliert von dir mal wieder.
Ja.
Gut, dann hat Bono noch eine Frage in unseren Serien- und Filmebereich gepostet. Und zwar, möchtest du es einfach erzählen, Bono? Was hast du für eine Frage an uns?
Hey, dafür müsste ich das Dokument jetzt sehen.
Wenn ihr nur noch einen Streaming-Anbieter haben dürftet, welcher wäre es?
Und warum? Ja.
Das fand ich mal grundsätzlich eine interessante Frage, weil ich mir in den letzten Monaten wahrscheinlich wie viele andere da draußen auch schon so gedacht habe, ey, also dieses ganze, ne, ist ja jetzt auch für euch kein neues Thema, dieses ganze Streaming-Zeug hat mittlerweile ein bisschen Überhand genommen, so in Bezug darauf, wie viele unterschiedliche Angebote es gibt und welche Serien und welche Filme und welche unterschiedlichen Sachen man halt nur bei welchem speziellen Anbieter dafür gucken muss. Und angenommen, man müsste jetzt wirklich, ne, unter diesen ganzen Anbietern sich für eine einzige Sache entscheiden, weil man sagt, okay, alles andere fährt man irgendwie raus. Was würdet ihr dann derzeitig bevorzugen am ehesten? Weil das, dachte ich so, ist vielleicht ja eine Frage, wo man dann auch eine Empfehlung sonst aussprechen könnte für Leute, die sich halt wirklich denken, ey, was ist eigentlich gerade verzichtbar und was ist vielleicht auch für euch gerade nicht verzichtbar oder am ehesten das, wo ihr gerne dabei bleiben wollen würdet, wenn ihr die, sagen wir mal, das so runtergebrochen haben müsstet.
Hast du was, Steve?
Ja, eine Menge. Also ich denke, man muss sich selber fragen, was einen am meisten interessiert. Ne? Wenn ich absolut hochwertige, fast schon sagen Kultserien, das ist irgendwie oft Kultserien geworden, haben will, dann muss ich halt HBO Max abonnieren. Da gibt's nicht so viel, aber jede Serie ist halt der Oberkracher. Ähnlich ist es mit Apple Plus. Ne? Die machen hervorragende Eigenproduktionen, die alle sehr, sehr hochwertig sind, Filme und Serien. Ich persönlich würde Netflix wählen, weil ich Wrestling gucken will und weil die es exklusiv haben. Das ist der einzige Grund. und das Gesamtding ist ja auch sehr ausgewogen. Die haben immer mal wirklich eine coole Serie dabei. Von daher auch irgendwie, was ich ganz cool finde, ist, dass sie auch viele Eigenproduktionen in allen möglichen Ländern haben. Diese Ragnarök-Serie aus Norwegen fand ich ganz gut. Und dann mal aus diesem Land, das finde ich eigentlich eine coole Herangehensweise. Viel, was auf Netflix läuft, finde ich nicht mehr so geil, irgendwie spricht mich nicht mehr so an. Und worauf ich persönlich am meisten verzichten könnte, wäre halt zum Beispiel Prime Video von Amazon, weil die halt benutze ich auch wirklich nie. Ich habe deswegen Prime und also wenn mal The Boys kommt oder so oder wirklich mal eine Kracher-Serie, dann gucke ich da rein. Was aber super selten vorkommt.
Ey, das UX-Design von Amazon Prime ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit.
Also die haben wirklich nichts richtig gut. Die haben wirklich nichts Gutes, Exklusives.
Das ist ein harsches Urteil.
Sie haben halt Orange is the New Black und sie haben halt Stranger Things und vielleicht noch Witcher. Das sind so ihre Kracher, aber sonst haben die echt nicht viel. Und das ist ja alles ausgelutscht irgendwie.
Ja.
Ja, und für alle, die natürlich irgendwie Sport interessieren, wäre das halt was völlig anderes, ne? Ja. Da lohnt es sich vielleicht die gerade wenn es Bundesliga interessiert ist, musst du halt irgendwie, keine Ahnung, WoW-TV dir holen, damit du Bundesliga gucken kannst. Im Prinzip musst du dir auch noch The Zone holen, damit du die Freitags- und Sonntags, warte mal, die Sonntagsspiele gucken kannst oder alle Champions-League-Spiele. Auch wenn Amazon ab und zu mal eins zeigt, neuerdings.
Ich bin ja so froh, dass aufgrund der Spaltung von all diesen Spieltagen die Qualität der Streams so weit hochgegangen ist. Das hat ja super funktioniert.
Mhm.
Großer Vorteil natürlich für euch Werder-Fans. Nächstes Jahr braucht ihr nur noch Wow. Weil zweite Liga läuft ja ausschließlich.
Das ist cool. Da gibt's noch einen viel besseren Tipp. Und zwar, als Werder in der zweiten Liga war, hatte ich keinen Bock mehr Sky zu holen.
Einfach
weil
auf OSE.
Nee, das meine ich gar nicht. Warte mal, wie hieß es denn nochmal? Es gibt einen Streaming-Anbieter im Netz, den kannst du abonnieren. Warte, wie hieß es denn nochmal? Und da zahlst du dann pro Spiel das kaufen. Und dann zahlst du, glaube ich, nur 5 Euro pro Spiel. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber die haben die Rechte, die Internetrechte für die zweite Liga im Bereich Streaming.
Dass das immer noch so ist?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, es war so ein grünes Symbol. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber das wurde mir damals empfohlen von Pauli-Fans, die auch in der zweiten Liga sind und das immer genutzt haben. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. War irgendwas mit 11?
Also jedenfalls, um diese Frage grundsätzlich zu beantworten, du hättest gesagt, Netflix ist das, wofür du dich entscheiden würdest dann.
Ja, genau.
Okay. Wie ist das bei Dennis?
Ich würde Disney Plus nehmen wegen der Kids. Also ich denke da jetzt nicht an mich oder so. Ich gucke sowieso jetzt gar nicht so viel, würde ich behaupten. Ne? Also ich glaube zumindest, ich gucke nicht viel. Vielleicht kann das so die Community einschätzen, ob ich viel gucke. Ich glaube nicht. Aber das würde es wohl werden. Letzten Endes, da laufen die meisten Sachen. die ich relativ bedenkenlos für meine Mädels mal anmache. Also sowas wie Bluey oder auch mal so Disney-Klassiker an Filmen, ne?
Ja, Mann.
Dementsprechend würde es wahrscheinlich das werden.
Ja, am
Die ist ja nicht
kinderfreundlichsten ist
lustig.
wirklich Disney. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Ja, total
Ich hätte bei mir
recht.
nämlich, glaube ich, auch gewonnen. Relativ knapp noch vor Apple, aber einfach, weil ich natürlich Bock habe auf die ganzen Disney-Filme, weil ich Bock habe auch auf das ganze Star Wars-Zeug. So das Marvel-Zeug ist mir sogar einigermaßen egal, aber ey. So, und schlussendlich hast du ja auch dann bei Disney Plus relativ viele andere ganz, ganz vernünftige Serien und Filme und so. Und natürlich, und das ist für mich auch wichtig, für den einen oder anderen wird es wahrscheinlich nicht so wichtig sein, du hast die Frauen-Champions League da komplett drauf. Ein bisschen wilder Flex eigentlich für Disney Plus, aber ist halt da drauf.
Stimmt, ja, man sieht es ständig im Banner.
Finde ich mega geil. So habe ich einfach, finde ich mega. Sehe ich
Ich
mich.
find die App auch einfach, also beziehungsweise, ja, die ist einfach gut designt. Also die klickt sich anständig und freundlich mit einer guten Skalierung und einer anständigen Search-Function. Amazon Prime, ich möchte es nochmal erwähnen, ist absolute Schande. Wie kann das so ein Multimilliardenunternehmen sein? Und die setzen das Räudigste, also wirklich das Räudigste vom Räudigen hin.
Ja, weil sie auch nicht mehr müssen, ne? Das ist
Also
der Kapitalismus.
ich verstehe nicht, wie du da überhaupt was findest, Bono, wenn du da immer erzählst, du guckst was. Ich finde dieses Ding so unglaublich beschissen. Aus purem. Ich würde das alleine nicht deswegen benutzen. Also, wirklich nicht. Ich finde es ganz furchtbar. Ja, wenn ich jetzt für mich selber wählen müsste, wüsste ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht HBO oder Apple wegen der Qualität. Na?
Aber da hast du dann vielleicht noch nicht die Bruce Springsteen-Filme. Also, ich meine nur.
Naja, fair, ne? Hast du schon gesehen? Deliver Me From Nowhere?
Ja.
Ist er gut?
Großartig. Oder also ich fand ihn großartig. Nicht im Sinne von, hey, ne, also wenn du nur rein cineastisch betrachtest, vielleicht so, geht so. Aber für jemanden, der halt sehr firm auch ist, natürlich mit der Biografie von Bruce und darin, also, ne, letztendlich ist das ein Film, der sehr mit Anxiety und mit sehr viel Depression und so weiter kämpft und das auch so darzustellen und so diese innere Zerrissenheit, die diesen Künstler schlussendlich auch ausmacht, indem wie er versucht halt seine ganzen Songs zu transportieren, ist brillant. Also das ist, klar, mir sehr gut gefallen. Auch nicht unbedingt ein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, jeder andere nennt, jemand, der nichts mit Bruce Springsteen oder der Musik und so anfangen kann, muss den nicht zwingend sehen. So, das ist einfach, das wäre so mein Urteil.
Okay.
Gut. Ihr Lieben, dann sind wir für heute durch und stürzen uns wieder in die Diablo-Welt und wünschen euch eine schöne Woche und ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhören würdet und ja, schönes WoW-Add-on zum Reinstarten wünsche ich euch und
Fun.
ansonsten, ja, habt viel Spaß. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die dann sich die Epic-Version kaufen und diese Erpressung mitmachen, ich ja auch, aber wie gesagt, bei mir war die Community wieder sehr großzügig. Ja, wie dem auch sei. Also, morgen Stream und es wird ganz nett und schaut rein, liebe Patrons und alle anderen. Vielleicht mache ich nächste Woche dann wieder irgendwas. Muss man mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao!
Nehmt eure Vitamine bitte, ist wichtig.
Wow.